Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von den Kulturpessimisten. Ich begrüße wieder den Big Macintosh.
Hallo.
Und auch der Stefan ist leicht angeschlagen, aber nichtsdestotrotz mit dabei.
Hallo.
Und ich bin wieder der Christopher. Ja, nachdem wir uns so wieder in den normalen Trott eingewöhnt haben, nach der Kongressaufregung, gibt es wieder eine ganz reguläre Folge mit ganz regulären Themen. Und gleich zum Anfang haben wir eine tolle Nachreichung, eine tolle Ankündigung, die jetzt der Big Macintosh verkünden wird.
Ja, die Ankündigung bezieht sich auf das Podstock, was dieses Jahr im August, im August stattfindet. Und da ist jetzt von 2/3 der Kulturpessimisten die Anwesenheit auf 100% der Kulturpessimisten hochgerückt. Ich werde dann auch mit dabei sein.
Yay! Yay! Ja, an dieser Stelle Applaus einspielen. Okay. Ja, genau, das ist sehr schön. Wir können also zu 100% mit Anwesenheit glänzen. Und wenn ihr uns treffen wollt, mal die Hand schütteln oder sonstige Körperteile anfassen wollt, nach Absprache, könnt ihr das im Podstock tun, nämlich vom 16. bis irgendwas in August, wird in den Journals stehen, in Almke. Dort wird es auch noch viele ganz tolle andere Leute geben. Also ich kann schon mal sagen, dass das Grundrauschen da sein wird und die Fouilletöne und der Hobbykoch wahrscheinlich und ja, ganz tolle Menschen. Wenn ihr Hörer seid, wenn ihr Podcaster seid, zu gleichermaßen könnt ihr dort kommen und mit uns das Podcasten zelebrieren.
Genau, also vom 14. bis 16. August 2015, um es mal genau zu machen. Mhm. Und ja, gut, die Leute oder den Leuten, den Almke jetzt nicht unbedingt was sagt. Ich meine, wer kennt nicht die Weltmetropole Almke? Das ist so ungefähr oben Richtung Wolfsburg.
Ja, ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, ob es Würzburg oder Wolfsburg war, aber es war Wolfsburg.
Also Würzburg wäre mir ja lieber, weil dann hätte ich es bedeutend kürzer, aber ja gut, lässt sich nicht vermeiden.
Das ist in NRW irgendwo, oder?
Niedersachsen.
Niedersachsen. Es ist für mich das Gleiche.
Uiuiuiui. Und vielleicht wird es ein Podcast von uns da auf der Bühne oder auf irgendwelchen Podcast-Tischen geben und vielleicht gibt es auch einen Workshop. Mal sehen.
Genau. Aber das ist alles noch geheim.
Ja, ja. Ich plane da auch noch schon mit einem anderen Podcast noch so ein kleines Special zu machen.
So, du wirst uns also abtrünnig.
Nee, das ist bloß mal so, ne? Bloß mal so ein bisschen so ein One-Night-Cast.
Ein One-Night-Podcast.
Ja, One-Night-Podcast.
Ja, also wir fassen zusammen, es wird ganz toll, wir werden alle da sein und alle viel Spaß haben. Und wenn ihr auch Spaß haben wollt, dann kommt zu uns. Es findet auch glücklicherweise keine andere große Veranstaltung zum gleichen Zeitpunkt statt. Camp. Das Camp ist ja schon fast, also
die ja, das ist da,
Profis,
ja, das
die ist reisen eine, ja schon eine Woche
vor. Das ist ja so eine Camp. Kleine Indie-Veranstaltung.
Also ja, so von diesem komischen, so Hyphenuts oder sowas sind das, ne? Ja.
Aber wenn das Camp losgeht, dann ist es ja schon eigentlich fast wieder vorbei, haben wir gelernt. Ja. Von dem überschneidet es sich ja nicht wirklich, nur theoretisch.
Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich Urlaub bekomme, eventuell nehme ich da noch ein bisschen Camp mit. Das wäre vielleicht ganz lustig. Mal schauen.
Ja, wir sind gespannt. So, nachdem wir die Nachreichung abgehakt haben, gehen wir zum ersten Hauptthema. Das da ist: Ich bin ein Star.
Ich bin ein Star.
Holt mich hier raus. Ah, okay, das war nicht so authentisch, wie es in Wirklichkeit war, aber ihr könnt euch denken, worum es geht. Um das Dschungelcamp, das in den letzten 2 Wochen unser aller Welt bestimmt hat. Also vor allem Eriks und meine Welt.
Ja, bei mir ist das so ein Thema irgendwie, ich weiß nicht, ich finde solche Sendungen schon irgendwie seit so ziemlich der ersten Big Brother Staffel, die hier in Deutschland gelaufen ist und die auch schon ein bisschen her ist, irgendwie doch recht albern. Also ich kann mir da dran wirklich nicht wirklich was erschauen. Was natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ich halt generell kein TV schaue, von daher, ja, bin ich ja ein bisschen raus, aber ja, mich würde trotzdem interessieren, warum begeistert euch das jetzt so extrem?
Also bei mir war die Motivation, das Dschungelcamp dieses Jahr intensiver zu schauen oder das erste Mal überhaupt bewusst zu schauen. Also davor habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen. Immer nur halt mitbekommen, peripher. Mir war klar, worum es dort geht und wer das macht. Aber da es dieses Jahr einen Begleitpodcast gab, nämlich den Good Morning in the Morning Podcast vom Dennis Morhardt und Renke Bruhn, der täglich die Geschehnisse im Camp zusammengefasst und ganz in Unterhaltung kommentiert hat, hat mich das motiviert, auch das Dschungelcamp zu schauen, um natürlich das maximale, die maximale Unterhaltung aus diesem Podcast herauszusehen. Also im Grunde kann man sagen, dass das Dschungelcamp begleitend zu diesem Podcast war.
Ja.
Wie war es bei dir, Big Macintosh?
Wir können ja erstmal erklären kurz, was das Dschungelcamp denn ist überhaupt, für Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben.
Die letzten 14 Jahre unterm Stein gewohnt haben.
Ja. Man nehme 11 Stars in Anführungszeichen, also quasi CD-Promis, die irgendwie entweder raus aus der Aufmerksamkeit sind oder raus aus der Kohle sind und schon ziemlich verzweifelt sind. That pretty much sums it up. Und werfe jetzt für 2 Wochen im australischen Dschungel ab, in einem eigens dafür eingerichteten Camp, und lasse sie da übernachten und bloß minimale Rationen an Reis und Bohnen essen. Und
wobei man da ja jetzt an der Stelle schon mal sagen muss, das mit dem Dschungel, das ist jetzt nicht ganz so extrem, also das ist ein künstlich angelegter Dschungel, das muss man vielleicht dazu sagen. Der ist auch räumlich abgegrenzt und ja, also das ist jetzt nicht...
Ja, das ist klar, dass der räumlich abgegrenzt ist, weil...
Ja, aber die sind da
jetzt... Man will da ja auch nicht, dass da irgendwelche Großtiere, die dann schon im Dschungel unterwegs sind, da einfach mal reinrennen. Deswegen muss das schon überwacht sein.
Und würde das Ganze vielleicht unterhaltsamer machen.
Ja, das ist halt ein Grundstück, was von der Produktionsfirma von dem Dschungelcamp, was ja ein Format aus dem Vereinigten Königreich ist, wo es dort heißt, I'm a celebrity, get me out of here. Und diese Firma betreibt halt dieses, in Anführungsstrichen, Dschungelcamp. Und dort werden halt die verschiedenen Versionen des Dschungelcamps, ich glaube, das gibt's auch nur in Deutschland und UK, soweit ich weiß.
Also auf der Wikipedia-Seite gab's noch in einigen anderen Ländern was.
Ah, okay.
Bei vielen ist es jetzt mittlerweile schon rot, also quasi im abgesetzten Bereich, aber es gibt schon noch ein paar Länder, wo das noch läuft.
Also auf jeden Fall, in Deutschland hat es sich einen gewissen Kultstatus erarbeitet.
Also ich kann mich auch erinnern, dass es mal eine Ausgabe auch in USA gab.
Okay.
Okay, und jetzt kann ich das noch kurz so zu Ende erklären.
Ja, sicher.
Also du hast halt am ersten Tag kommen die Stars an. Meistens werden die mit irgendwelchen Fallschirmen oder so abgeworfen oder müssen halt übers Wasser hinschwimmen zum Camp etc. Und dann ist das halt in 2 Wochen aufgesplittet, das Geschehen. In der ersten Woche werden die Votes von den Zuschauern immer dafür genommen, wer denn am nächsten Tag in die Dschungelprüfung soll, was meistens irgendwas mit Kramessen zu tun hat oder durch irgendwelche Parcours laufen oder irgendwas aushalten zu müssen. Und in der zweiten Woche läuft es dann aber so, dann geht ja das Rauswählen los und dann werden die Stimmen immer so gezählt, dass die Leute mit den meisten Stimmen bleiben drin und der eine mit der wenigsten Stimmen, der muss dann halt das Camp verlassen.
Ja, also man kann auch schon in der ersten Woche anrufen und dort für einen Teilnehmer voten, der dann in der ersten Woche in die Dschungelprüfung geht, und in der zweiten Woche nominieren sich die Kandidaten gegenseitig für die Dschungelprüfung.
Ja.
Also wenn sie sich eh schon total angepisst haben gegenseitig, dann können sie sich gegenseitig dann auf die Art und Weise noch reinwirken.
Ja, das ist die Theorie. Das hat dieses Jahr nicht ganz so funktioniert. Aber in der Theorie versucht man halt möglichst maximal Zwietracht unter den Campinsassen zu sehen.
Ja, in der Praxis lief es dieses Jahr eher so, dass das gegenseitig wählen quasi eher ein paar, ja, ich will auch mal wieder meine Screentime haben, wählt mal bitte alle mich, und dann am nächsten Tag will dann hat jemand anderes mal wieder Screentime haben und dann wurde der wieder gewählt, und so ging das halt reihum in der zweiten Woche, so ein bisschen so wie dieses Bäumischen Wechsel des Spiel.
Ja, also sie haben sich da anscheinend etwas vercastet, also zum Beispiel haben sie Aurelio Savina gecastet, der in der letzten Bachelorette-Staffel als Oberproll aufgefallen ist. Das Problem ist, dass er im Camp mehr so ein armes Würstchen war, das zwischen ich döse 20 Stunden am Tag und ich bin scheiße drauf gewechselt hat, weil er irgendwie unglücklich getrennt war und irgendwie ganz depri drauf war und im Grunde nichts gemacht hat, überhaupt nichts. Also man hat ihn nur schlafend gesehen. Und ja, das war halt dann ein Problem, weil die anderen Camp-Insassen sich auch irgendwie mehr oder weniger gemocht haben. Und der einzige, sagen wir mal, Lichtblick in Zwietrachtbelang war Walter Freiwald.
Walter Freiwald, genau. Ja.
Den Älteren unter euch sagt der Name vielleicht noch was eben von der Sendung Der Preis ist heiß.
Den Jüngeren jetzt auch wieder.
Ja, jetzt wieder, ja, genau. Und ansonsten ist der Typ halt doch ziemlich viel bei Teleshopping-Center unterwegs, die dann halt, weiß ich nicht, irgendwelche Lappen und Dosen und weiß der Teufel nicht noch was verkaufen.
Ja, er war lange Vertriebsleiter und auch Moderator bei RTL, beim RTL-Teleshop. War dann auch bei Pearl TV. Aber anscheinend lief es in den letzten Jahren nicht so gut, was ihn halt dazu bewogen hat, jetzt ins Camp zu gehen. Und Walter, man weiß es nicht ganz genau, ob er ein ausgefuchster Medienprofi ist und sich dort inszeniert hat oder ob er wirklich so größenwahnsinnig ist, denn es kam im Laufe des Camps heraus, dass er sich einmal als Bundespräsident bei der SPD beworben hat.
Ja, es kam so einiges über ihn raus.
Ja, aber ich meine, das war schon, war so der Höhepunkt des Walter-Wahnsinns.
Nein, für mich war eher der Höhepunkt irgendwie die Sache mit dem Wetten, dass.
Ja,
ich fand das schon irgendwie nochmal eine Schippe höher drauf, wo er gesagt hat, naja, sie wollten mich da reintun, aber ich habe da abgelehnt. Obwohl, wie der Renkes ja gestern noch ausgewertet hat, dass die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen drin liegt.
Wahrscheinlich hätte
dass der Gottschalk zwischendrin, als bevor der Lippert dann dran war, verzweifelt irgendwie nach einem Nachfolger gesucht hat und da quasi erstmal jeden angefragt hat.
Ja.
Und also jeder, der irgendwie ein Mikrofon freihändig halten konnte.
Ja, genau. Und dann hat er halt so gesagt, ja, und der Harry Weinfurt, der hat mich ja immer klein gehalten. Und dann haben sie natürlich Harry Weinfurt auf einer Caravan-Messe interviewt, das natürliche Habitat des Holländers. Der dann halt auch so gesagt hat, ja, also ich hasse ja niemanden, das verbietet mir meine Religion. Man hat so gemerkt, er will jetzt hier nicht öffentlich seinen Twist mit Walter Freiwald ausbreiten, aber man kann sich schon denken, dass die beiden nicht die besten Freunde sind.
Ja, das ist ja lustig, weil Walter Freiwald ja eigentlich da ziemlich am Anfang nur die Stimme bei Der Preis ist heiß war, der dann irgendwie vorlesen durfte, was die netten Menschen da nur jetzt zu gewinnen haben oder gewinnen können. Und ja, hat er quasi ja eigentlich nur die Stimme gestellt.
Genau. Mhm. Dann waren auch noch im Camp
Ich hätte noch einen Punkt zu Walter zu machen.
Ja.
Weil ich fand das extrem lustig, wie sie es erst so ein bisschen versucht haben, ihn so als den Bösewicht der Staffel quasi aufzubauen. Da hatte ich schon so das Gefühl, dass das so ein bisschen das Ziel war, wo sie mit Walter eigentlich hin wollten. So ein bisschen entweder der verwirrte Opi oder halt der ein bisschen Streit mit reinbringt. Aber dann kam halt die Folge, wo er da seine herzzerreißendste Geschichte erzählt und wie der Dennis da auch schon dazu gesagt hatte. Naja, eigentlich will ich ihn ja hassen, aber nach der Geschichte kann ich ihn nicht mehr hassen.
Okay, was war das für eine herzreißende Geschichte? Weil,
wie gesagt, ja, irgendwie seine Frau war doch krank. Ich habe das nicht ganz so mitbekommen.
Okay.
Erik, was war da?
Ich habe es auch mittlerweile vergessen, worum es genau ging, aber er hat da auf alle Fälle da gesessen und geweint und das in dem herzzerreißendsten Ton erzählt, was da so los ist.
Aber so genau, was da jetzt los war, weißt du jetzt auch nicht mehr.
Nee.
Ja, also man merkt, das Dschungelcamp ist nichts, was man nochmal in einem halben Jahr sich dran erinnert und hat so gedacht, ach, das hat mir jetzt einen Mehrwert für mein Leben gebracht. Aber das ist ja halt für die Zeit, die es läuft, schon sehr unterhaltsam. Das gab dann noch andere interessante Gestalten wie Tanja Tischewitsch, die Kandidatin die Kandidatin bei DSDS war und sich durch ein sehr flottes Mundwerk auszeichnete. Was Aurelio nicht geredet hat, das hat Tanja wettgemacht, indem sie einfach nur geredet hat und halt in so einem, ja, etwas, ich möchte das jetzt nicht abwertend klingen lassen, aber so asoziales, A-Boy ist ja voll krass. Also sie hat halt einen sehr typischen Einschlag gehabt.
Ja, obwohl ich fand, das hat interessanterweise noch gekippt. Am Anfang war es noch nicht ganz so schlimm, als Sarah noch da war. Da hat sich das eher auf Sarah kapriziert. Und dann, als Sarah raus ist, hat das eher gekippt, als Tanja sich noch mehr die Sachen angenommen hat.
Ja.
Musste halt Sendezeit füllen, ne?
Ja, genau. Und der Rest war halt alles so ein bisschen, es gab dann halt Rolf Scheider, der mal Juror bei Germany's Next Topmodel war, wo sie halt gehofft hatten, die haben, also sie, er wurde irgendwie von Heidi Klum dann rausgeworfen bei Germany's Next Topmodel und sie hatten dann gehofft, dass er so die Mega-Stories von Heidi Klum auspackt, was er auch nicht gemacht hat.
Dann also das weiß man ja nicht genau, oder? Ob sie das gehofft hatten.
Also ja, also ich nehme an, dass sie darauf
zumindest der Dennis haben. Und der Rick hatten gehofft, dass er da ein paar Geschichten auspackt.
Ja, ich nehme schon an, dass sie ihn deswegen gecastet haben.
Ja, nehme ich auch an. Also ich meine, ja, die wollen ja ein gewisses Konfliktpotenzial da einfach reinpacken. Und wenn da halt irgendjemand irgendwie da aus dem Nähkästchen plaudert, dann ist das sicher nicht ganz ohne Absicht. Also.
Und dann Patricia Blanco, die Tochter von Roberto Blanco.
Mhm. Dann war noch Rebecca Simonette Barnum vom Circus Barnum dabei.
Jetzt warte mal. Es gab ja zwischen der Mutter von Patricia Blanco und Roberto Blanco so einen Rosenkrieg, wo sie dann gehofft haben, dass sie Geschichten über ihn auspackt. Das Problem ist, sie hat kurz davor gesagt, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mehr über ihren Vater reden wird. Was auch ein bisschen dumm war. Mhm. Dann hatten sie, klar, wie hieß sie? Rebecca Simonite Barum von der Zirkusfamilie Barum.
Ich dachte, das wäre vom Zirkus Barnum.
Nee, Barnum, das waren die mit der Freakshow.
Ja, also es ist halt auf jeden Fall eine große Zirkusfamilie, ja. Die sie halt gedacht haben, so Zirkuskind, die wird auch lustige Geschichten zu erzählen haben, die einfach total langweilig war.
Ja. Vor allen Dingen mit ihrer Prüfung, die Geschichte, wo sie sagt, ja, ich habe ja vor nichts Angst und ich halte das alles aus und 10 Sterne und dann löst sie da so ab, dass...
Ja, sie hat halt so diese... unheimliche Selbstwertprobleme, so ich will immer perfekt sein und ich enttäusche mich immer selbst und deswegen nehme ich auch nicht ab. Und sie hat halt irgendwie einen psychischen Knacks gehabt, aber so interessant war sie jetzt auch nicht. Also es war nicht so, dass die sich da irgendwie völlig fertig für gemacht hat, sie war einfach nur ein bisschen komisch. Dann Benjamin Boyce, der erst nach dem Camp irgendwie interessant wurde. Oder nicht interessant, aber für Aufsehen erregt hat. Benjamin Boyce war ein Boygroup-Sänger von Caught in the Act aus den 90ern, der, glaube ich, als erster rausgewählt wurde. Oder? War es so?
Ben sagte mir ja überhaupt nichts.
Nichts. Wenn man nach der Liste geht, die da so in der Wikipedia drum ist.
Als erstes wurde Patricia Blanco rausgewählt.
Ah, okay. Danach vorher ist aber noch jemand wohl freiwillig gegangen.
Wer war das?
Angelina ist gegangen.
Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung.
Also ich muss ja...
Angelina, das ist die Blonde, diese Jüngste.
War das nicht Sarah Kulker? Die ist doch auch blond gewesen.
Nö, also das war noch... Ich weiß gar nicht mehr, warum die Angelina da drin war. Ich glaube, das war diese Bachelor-Kandidatin.
Ja, die hatte da, glaube ich, irgendwas am... Ja, der Bachelor hat es mitgemacht. Also ich muss ja zugeben, ich habe bei ziemlich vielen Leuten, die da dabei waren, nicht mal im Ansatz gut. Ich meine, Marin Gilzer...
Ja, aber Marin Gilzer reden wir gleich.
Ja, nee, ich meine bloß, also, dass ich halt bei wirklich sehr vielen, bei den, die da hier irgendwie als Kandidaten drin sind, als Promis, echt keine Ahnung habe, wer das ist.
Und Benjamin Boyce, da gab es dann so ein, klar, er hat nämlich irgendwie seine Freundin im Hotel dann geschlagen und die musste dann zu Patricia flüchten, die mittlerweile ja dann auch schon rausgewählt war. Und dann irgendwie hat dann RTL die Reißleine gezogen und sofort alle Verträge mit ihm gekündigt. Weil die haben ja natürlich alle Anschlussverträge für Promi-Dinner und Shopping Queen und solche Sachen. Aha. Und der hat irgendwie hat da Hand an seine Freundin gelegt und das fanden die alle nicht so toll. Und das irgendwie, weißt du, im Camp macht er nichts und wenn er aus dem Camp rausgeht, dann wird er irgendwie gleich zum Tier. Das war irgendwie schon komisch. Weil dann auch Rebecca noch so gesagt hat, ja, der Benjamin, der war ja so nett und hat mit mir im Camp getanzt, was sie auch nicht gezeigt haben, was sie rausgeschnitten haben, weil sie dann irgendwie diese Schiene mit dem langweiligsten Camp ever fahren wollten. Also es war etwas seltsam dieses Jahr.
Ja, aber wir haben noch ein paar Kandidaten offen.
Genau.
Wir haben noch einen gewissen Schlön hier offen.
Ja, Jörn Schlönvogt, seines Zeichens
GZSZ,
genau, so spricht man das aus. Schauspieler.
Schlechte Zeiten.
Spielt dort einen Arzt, was sie am Anfang so ein bisschen mitgespielt haben, wo dann, glaube ich, Maren Brecht-Durchfall hatte und Jörn so, lasst mich durch, ich spiele einen Arzt. Das war ganz lustig, aber der war halt so komplett kantenfrei. Das war halt so ein Schönling. Der war halt total lieb und nett, aber Konfliktpotenzial gleich null. Und der war da nur drin, weil er irgendwie seine neue Schlagerplatte vermarkten wollte, was er auch nicht getan hat. Also er hat kein einziges Mal auch gesungen im Camp.
Ja, der war wenigstens der einzige von den ganzen Nasen, der sich im Pre-Interview noch irgendwie was ausgedacht hat. Von wegen, ja, wegen Abenteuer und ich will meinen Fans was bieten und bla bla bla. Die anderen waren ja alle so ernüchternd ehrlich mit ihrem, ja, ich bin ja bloß wegen Geld oder
ja, Aurelio war der Beste.
Aufmerksamkeit.
Aurelio war dann noch der Beste im Pre-Interview, wo er gesagt hat, ja, ihr lacht mich jetzt vielleicht aus, aber ich bekomme dafür eine Menge Geld für die 2 Wochen und ihr sitzt irgendwie auf der Couch und müsst dann am nächsten Tag in eure Scheißjobs gehen. Also hat dann auch schön Zuschauerbeleidigung betrieben.
Mhm. Kommt ja immer gut an.
Ja. Also sagen wir so, der Mann Aurelio war nicht der Lieblingscamper.
Zwischendrin hat der Mann auch ja auch mal hier behauptet, man würde 250.000 oder sowas kriegen.
Sein Manager hat gesagt, ja, du kriegst ja Preisgeld, wenn du Dschungelkönig wirst, was halt nicht stimmt. Und dann haben sie über die Gagen mal im Camp geredet und er meint so, ja, wenn man König wird, dann bekommt man doch 250.000 Euro. Und die anderen so, nee, bekommst nicht mehr, wenn du Dschungelkönig wirst. Also, ach dann, ja, dann könnt ihr mich jetzt auch rauswählen.
Okay,
Wer war da jetzt noch?
Ich vergesse es. Ja, und dann fand ich es auch lustig, wie Sonja und der Typ sich die ganze Zeit dann darüber lustig gemacht haben und quasi die ganze Zeit mit dem Holzhammer, also mit dem Zaunspfahl quasi angedeutet haben, bitte, liebe Zuschauer, wählt ihn heute endlich raus. Und dann wurde doch erst Walter rausgewählt und es hat erst ewig gedauert, bis dann doch mal dieser Aurelio rausgewählt wurde.
Ja, also müssen sagen, Sonja und andere Typ, das waren die Moderatoren, Sonja Zietlow, die da schon von Anfang an macht, und Daniel Hartwig, der das seit letztem Jahr macht, nachdem...
Seit vorletztem Jahr, nachdem,
wie hieß er?
Gott. Dirk Bach.
Dirk Bach verstorben ist, genau. Mhm. Und Sonja Zietlow und Dirk Bach, die waren halt auch für viele der einzige Grund, warum man das schaut, weil... das Beste am Dschungelcamp sind die Zwischenmoderationen, weil die wirklich sehr schön bissig und gemein und fies sind. Die werden von Micky Beisenherz und dem Mann von Sonja Zietlow geschrieben und sind so das Trademark des Dschungelcamps, also auf jeden Fall in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in UK ist, weil die da wirklich, wenn dann irgendwie Walter behauptet, er sei mal Programmdirektor von RTL gewesen, dann wird das natürlich in der nächsten Moderation sofort zerrissen. Also die recherchieren, also das ist auch was mich halt so fasziniert. Ich finde das nicht, dass man so sagt, ja, Dschungelcamp, das schaue ich nur ironisch, das kann man zwar auch machen, aber so schaue ich das nicht, sondern ich finde es halt einfach eine mediale Leistung, dass sie dann tagsüber das Material sammeln, da nachts irgendwie was zusammenschneiden, schnell durch die Moderation schreiben und das wirklich gut ist. Also von der technischen Aufbereitung und die Moderation, die Zwischenmoderation, die Texte, das ist alles sehr, sehr gut.
Ja, wir können ja mal kurz erklären, wie da so ein Tagesablauf überhaupt funktioniert. Also wir fangen mal da an, wo sie reingehen und sagen, wer zur nächsten Dschungelprüfung geht. Das ist ja quasi das Ende bei uns von der Sendung.
Genau, das ist dort.
Da fängt ja aber im Dschungel ja erst der Tag an.
Also wir müssen sagen, die Zwischenmoderation und die Verkündung für das nächste Dschungelprüfungskandidaten, das ist ja live. Also das ist bei uns abends und das ist im australischen Dschungel irgendwann um 9 Uhr morgens.
Ja, dann geht hier die Sendung aus und quasi dann geht's los mit dem Tag und kommt, glaube ich, ziemlich als nächstes dann die Prüfung und dann nehmen die halt alles auf, was so bis zur Nacht passiert, schneiden das in der Nacht noch durch und hauen das dann halt frühs irgendwann um 7 oder um 6 im Dschungel, wenn es hier wieder losgeht, um 10 mit der nächsten Sendung raus.
Genau. Also wenn die Moderation live aufgezeichnet und dann so Matzen gespielt, was halt im Camp tagsüber passiert ist.
Ja, genau.
Genau. Und dann die sitzen halt immer im Baumhaus, da gibt's halt so Baumhäuser und irgendwelche Stege zwischen den Bäumen, wo dann die Moderationen aufgezeichnet werden und nur zur Verkündung gehen dann die 2 Moderatoren ins Camp rein. Und ansonsten sind die halt unter sich. Und sie haben auch immer noch Interviews am Tag, wo dann irgendwie ein Redakteur irgendwie so jeden Kandidaten mal zur Seite nimmt. Und dann gibt's halt so ein Einzelinterview, wo dann so gesagt wird, ja, wie fandest du das da, als der und das gemacht hat oder das gesagt hat? Und das wird dann halt so gegengeschnitten gegen die tatsächlichen Aktionen. Also wie man das auch schon von anderen Reality-TV-Formaten kennt.
Ja, gegen die anderen Situationen oder manchmal schneiden sie es auch so geschickt gegeneinander, dass einer da sitzt und was sagt und dann schneiden sie jemanden anderen hin und das sieht so aus, als würde er da darauf reagieren.
Ja gut, es ist halt einfach Schnitt. Gut, kann man jetzt halt von halten, was man will. Also ich finde sowas eigentlich eher schon grenzwertig, weil du im Schnitt eben quasi eine Aussage von einem Interview eigentlich komplett entstellen kannst.
Und gerade
mit solchen Geschichten eben, dass ich einen gegen den anderen schneide und dann das aussieht wie, als wäre es wirklich ein Dialog, was es halt effektiv nicht gewesen ist.
Aber das ist ja dem Zuschauer auch bewusst und man muss sich auch bewusst sein, dass das RTL ist und dass es immer noch das Dschungelcamp ist, wo gnadenlos geschnitten und manipuliert wird und das halt so.
Bist du dir wirklich so sicher?
Was?
Bist du dir dabei wirklich so sicher, dass das der Zuschauer immer weiß? Also wirklich oder dass es dem Zuschauer immer bewusst ist. Also ich kann mir wirklich
nein, aber wenn wir das jetzt so schauen, also mir ist es halt bewusst. Ja, und ich bewerte das Dschungelcamp jetzt auch nicht als Meisterleistung der Fernsehgeschichte, aber ich finde es einfach eine mediale Leistung. Also es gibt auch so kleine Behind-the-Scenes-Dokumentationen vom Original, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland viel anders sein wird. Muss sagen, das sind 700 Leute, die an so einer Sendung mitwirken, der so hinter den Kulissen, die Bühnenbauer und solche Leute, das sind halt immer die gleichen und inhaltlich wechselt halt die Redaktion. Ja, und die arbeiten halt 24 Stunden durch, es gibt irgendwie Tag- und Nachtschichten, die halt die Camper überwachen und ich finde das halt einfach von der Schnittleistung und wie sie das halt auf die Beine stellen, unheimlich interessant.
Ja, also die reine Produktion, da kann man jetzt wirklich nichts dagegen sagen. Das ist wirklich ein Mammutprojekt und das so zu stemmen, ja, Hut ab, keine Frage.
Und das sind ja auch alles im entferntesten Sinne des Sinnes Prominente. Die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Die kennen diese Sendung schon seit 14 Jahren, was mittlerweile auch so ein wenig zum Problem wird, aber die wissen genau, was dort passiert. Und das heißt, man kann nicht wie bei anderen Reality-TV-Formaten irgendwie sagen, da werden Leute vorgeführt, gegen ihren Willen oder ausgenutzt. Das sind halt alles selber Medienprofis auf irgendeine Weise.
Sie hatten zumindest schon mal irgendwas mit Medien zu tun. Ja, sicher. Also gut, den Vorwurf kann man der Sendung jetzt vielleicht, oder den Vorwurf kann man der Sendung nicht machen. Die Leute, die da hingehen, die wissen, was sie da tun. Also das ist auf jeden Fall klar.
Nochmal zum Thema Zusammenschnitte und langweilig das Camp. Ever, ever, ever. Da ist mir bei den letzten zwei Folgen schon ziemlich aufgefallen, dass die wahrscheinlich auch ein bisschen out of footage geraten sind, weil eigentlich ist es ja so, dass sie die letzten 24 Stunden auswerten in ihren Matzen und in dem Halbfinale quasi und in der Sendung davor hatten sie schon irgendwie total viel Zeug noch vom Tag davor noch genommen. Also hatten sie schon den Kreis auf 48 Stunden erweitert, damit sie überhaupt noch genug Material hatten zum Zeigen.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob sie das vielleicht auch öfters machen, dass sie einfach Geschichten vorhalten für einen Tag, der mal etwas flauer ist.
Ja, also würde ich schon sagen,
dass Material vorhalten. Meistens machen sie es ja so, dass sie dann zeigen, als erstes zeigen sie dann halt am nächsten Tag, wie der Rausgewählte rausgeht und gerade wo Rolf rausgewählt wurde, das haben sie ja ewig genug sich Zeit genommen, damit eben sie das dann mal gezeigt haben und dann immer noch Szenen mit Rolf davor gezeigt.
Ja, natürlich, das kann man als Indiz nehmen, dass sie ein wenig Material hatten, aber ich nehme auch an, dass es einfach so ein typischer Entscheidungsschritt der Redaktion war, dass sie sagen, diese Geschichte, die schneiden wir noch davor, oder diese Geschichte gerade mit dieser Spinne, die heben wir uns für den nächsten Tag auf. Also ich glaube auch, dass es vielleicht irgendwie ein typischer Entscheidungsschritt der Redaktion ist, den sie irgendwie in jeder Staffel schon gemacht haben.
Wie gesagt, wäre dumm, wenn nicht, weil ich meine, dann hast du halt wirklich mal Tage dabei, wo wirklich nicht viel passiert. Und ja, da musst du ja auch irgendwas zeigen. Das heißt, du produzierst dann schon ein bisschen auf Halde und hast halt immer noch ein paar Sachen in der Hinterhand, die du dann halt noch bringen kannst. Und wenn du die dann halt am nächsten Tag nicht irgendwie untergebracht hast oder am übernächsten Tag, ja, dann kannst du immer noch am Ende irgendwie in der Finalshow so ein Best-of machen und da packst du den Scheiß dann halt rein.
Ja, genau.
Ja, ne?
Was deine These aber unterstützt, Erik, ist nämlich, dass am Schluss Sonja nochmal einen Dank ans Team geäußert hat, mit der Aussage, ihr habt aus wenig mehr gemacht.
Ja,
Was schon irgendwie verdeutlicht, dass.
das war mir schon beim Schauen in der Woche dann noch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, durch Schneiden kann man ja viel rausholen. Durch Schneiden kann man ja quasi aus einer Mücke einen Elefanten machen. Würdest du dem da zustimmen, ja, Stefan?
Ja, klar, du kannst mit dem Schnitt auf jeden Fall, wie gesagt, du kannst mit dem Schnitt einen Hergang und einen Ausgang von einem kompletten Gespräch Sinn entstellen. Also,
Man kann da
ja.
eine riesige Diskussion aus was machen, was gar nichts war, quasi zum Beispiel, oder
Richtig,
einen
richtig.
riesigen Streit.
Ja.
Da habe ich mir schon zwischendrin mal gedacht, also wenn das Beste ist, was ihr da noch draus machen konntet, dann
Cool,
muss
Hut
ja
ab.
wirklich totale Langeweile gewesen sein und gar nichts los.
Ja.
Also, weil das war ja einfach nichts. Es war mal ein bisschen Zickerei zwischen Aurelio und Walter. Da hatte ich ja auch noch vermutet, dass.
Es
Also
war
meine
halt.
Vermutung war folgende. Man müsste Aurelio und Walter so lange wie möglich drin lassen, war meine Vermutung. Und die ganzen Deeskalatoren rausschmeißen. Damit sie sich irgendwann nur noch gegenseitig auf den Pisser gehen können und nicht mehr aus dem Weg gehen können. Dann hätte es vielleicht hinten raus nochmal interessant werden können.
Ja, man hätte Rebecca und Schlöni und Rolfe sofort am Anfang rauswählen müssen. Und irgendwie Walter, Aurelio, wahrscheinlich noch
Sarah.
Maren, Sarah, Tanja, so lange wie möglich drin behalten sollen. Dann wäre da noch irgendwas Interessantes bei rumgekommen. Aber da die Mehrheit der RTL-Zuschauer halt nicht so taktisch wählt, wie wir uns das gerne wünschen, ist es halt nicht so gekommen.
Ja, aber ich habe hier jetzt gerade noch mal das Abstimmverhalten offen auf Wikipedia, was sie jetzt auch veröffentlicht haben, und das zeichnet schon hier GigaLinux Prognose ziemlich gut nach, von wegen, dass Walter den Bogen überspannt hat. Weil am ersten Tag ist Walter im Abstimmverhalten sogar noch der Erste gewesen, und dann geht das so nach unten. Also bloß in der Auswählphase jetzt. Also am ersten Tag ist er noch Erster, dann ist er Dritter, dann Vierter, dann nochmal Vierter, und dann ist er halt rausgewählt worden. Also, das hatte ja der Dennis schon vermutet, dass es da so eine stetige Kurve bergab geben wird bei ihm.
Genau, also wer das nochmal in Einzelheiten und aufgedröselt haben will, der kann sich den Good Morning in the Morning Podcast anhören. Das sind immer schöne 20-Minuten-Folgen, also da ist man auch schnell durch. Und die erklären das auch meistens so, dass man es versteht, ohne die einzelnen Folgen gesehen zu haben.
Sie gehen dann wirklich auf die einzelnen Dschungelprüfungen ein, darauf, was passiert ist. Gehen auch das eine Mal schön drauf ein, zum Beispiel, dass sie sich gerade die beschissenste Staffel überhaupt rausgesucht haben, damit anzufangen, weil es kaum was zu erzählen gibt.
Zu diesem Good Morning in the Morning muss man ja sowieso noch eine kleine andere Geschichte mit dazu erzählen, oder? Weil die Leute, die das machen, sind ja auch nicht unbedingt Unbekannte.
Ja, das sind
Das
die Leute
sind
vom Anycast.
die Leute vom Anycast, genau. Und manchmal halt mit mehr oder weniger prominenten Gästen. Also im ersten Tag hatten sie halt noch den Cornelis zur Eröffnung mit dabei. Und Moment, ich wollte gerade mal noch. Redet ihr erstmal noch was anderes? Ich mache mal noch kurz
Ja,
was
also
auf.
über wen wir jetzt auch gar nicht geredet haben, den ich mir so aufspannen wollte, ist Maren Gilzer, die
Wie
als.
das für die Älteren, ja, das war die Olle, die beim Glücksrad die Buchstaben umdrehen durfte.
Genau.
Das war Maren Gilzer.
Und die hat sich halt
Die übrigens in der Buchstabierprüfung
Prüfung.
total daneben gelegen hat.
Also
Ja, die
Maren
musste.
Gilzer kann nicht buchstabieren.
Ja, ich meine, die musste da ja bloß die Buchstaben umdrehen, die hell geworden sind. Die musste das ja nicht buchstabieren. Also die musste bloß hingehen, umdrehen, wieder zurückgehen und dabei möglichst gut aussehen.
Genau. Und die hat sich halt so etabliert, weil Walter mal so auf ihr rumgehackt hat. Also es gab dann den kleinen Gag, dass Walter so manchmal gesagt hat, boah, Maren, hast du wieder gepupst. Und Und dann hat sie ihn mal so beiseite genommen und hat mal so gesagt, also wenn du nicht sofort aufhörst, mich hier so anzumeckern, dann trete ich dir so hart in die Eier, dass dir Hören und Sehen vergeht.
Dann trete ich dir so hart in die Eier, die die Nation gesehen hat.
Genau,
Da
weil
ist ja auch schön drauf eingegangen, dass alle seine Eier schon gesehen haben in der Staffel.
genau. Und dann Walter so, ja, die hat ja bestimmt ihre Tage und vorher halt, wurde halt so ein bisschen fies. Und ja, Maren ist dann Dschungelkönigin geworden. Hat sich in die Herzen der Nation gegessen. Also es gab eine Dschungelprüfung, wo sie zusammen mit Jörn Schlönvogt, was musste sie essen? Kuhäuter und Kotzfruchtshake, also das Übliche. Und Jörn konnte halt gar nichts essen, weil er irgendwie ein Schlaffi war in der Prüfung. Und Maren hat halt alles runtergeschlungen und man hat ihr das gar nicht zugetraut. Ja, und das hat ihr dann wahrscheinlich zum Sieg verholfen.
Ja, aber hinten raus hat Jon seinen zweiten Platz dann doch noch, finde ich, zu teilweise gerechtfertigt mit den letzten beiden Prüfungen, wo er war. Also die eine habe ich ja nicht gesehen, diese Sportprüfung. Da kannst du vielleicht noch was dazu erzählen.
Ja, also es gab eine Prüfung, die war echt hart. Also es gibt immer so ein, zwei Sportprüfungen. Dieses Jahr gab es nur eine und die musste dann Jörn bewältigen. Es war ein Teich und über diesen Teich war ein schmaler Steg gespannt und an diesem Steg hingen unten dran 8 halbe Sterne. Und er musste halt quasi über diesen Steg laufen, einen Stern abknoten, zurücklaufen, den Stern an der Wand festmachen und immer so wieder hin. Also 8-mal insgesamt über diesen Steg laufen. Währenddessen wurde er mit Volleybällen beschossen. Ein großer Pappmaché-Brocken schwang hin und her über den Steg und er wurde noch mit einem Schlauch abgespritzt. Was halt diesen, und wenn er runtergefallen ist ins Wasser, musste er zurückschwimmen und nochmal von vorne anfangen. Und man hatte gesehen, diese Prüfung hat ihn wirklich beansprucht, aber er hat sich wirklich sehr, sehr Mühe gegeben, hat wirklich alles aus sich rausgeholt, sogar so stark, dass Dr. Bob, der Camp-Mediziner, ihn dann mit Sauerstoff versorgen musste. Dabei hat es dann doch geschafft, alle 5 Sterne zu holen, was dann schon eine beeindruckende Leistung war.
Ja, und ich glaube, das hatten die DM ja so ausgewertet, als ob das die einzige Prüfung war, wo Sonja und Dirk, nee, nicht Dirk, ich vergesse immer den Namen vom
Daniel
Typ, ne?
Hartwig.
Und Daniel mal nicht so postironisch das die ganze Zeit kommentiert haben, sondern wirklich mal mitgefiebert haben.
Ja, gut, ich meine, wenn die Prüfung wirklich aus, sag mal, mehr oder weniger Hard Skills besteht und nicht bloß ich kann Dinge essen, die mein Nachbar zum Kotzen findet, ja, dann ist das freilich irgendwo was anderes.
Also diese Dschungelprüfung lohnt sich wirklich an, nochmal nachzuschauen. Die wird wahrscheinlich auf YouTube schon gelandet sein, weil das ist auch ziemlich cool, wenn er sich dann hinwirft und sich an den Steg klammert, während der Brocken über ihn her schwingt. Das ist manchmal schon echt knapp gewesen. Und seine letzte Prüfung, die war wirklich, also ich glaube, die hätte ich, manche Prüfungen sage ich ja, die würde ich auch machen, aber die war wirklich schlimm. Erik, vielleicht willst du die erklären.
Ja, durch die hat er sich wirklich dann den zweiten Platz letztendlich dann nochmal fest verdient, also nochmal bewiesen, dass er schon wirklich schon würdig des Finales war. Also er hatte so eine Glaskuppel auf dem Kopf und dann haben sie dann immer Zeug reingekippt. Also erst Kakerlaken, dann Grillen, dann was kam denn noch alles so? Ich glaube,
Riesenkakerlaken.
die Standardmehlwürmer waren auch wieder dabei.
Es waren 5000 Kakerlaken, 2000 Grillen, 6 Riesenkakerlaken. Was war es noch? Spinnen, also Weberknecht, also so Huntsman-Spinnen und Wasserspinnen. Und zum Schluss nochmal Soldatenkrebse. Also das war halt wie so ein Plexiglaskugel, die halt um seinen Kopf geschlungen ist. Und er war dann am Schluss wirklich so, dass bis zur Unterlippe sein Kopf mit Insekten voll war und die natürlich auch um ihn herum gekrabbelt sind und aus dem Held rausgefallen sind und über seinen Körper gekrabbelt sind. Und er musste da wirklich 5 Minuten aushalten. Und das war wirklich unangenehm. Also er hat das auch erklärt. Er hat immer gedacht, die Riesenkakerlaken beißen ihn in den Hals und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn dann über 10.000 Tiere auf deinem Kopf rumkrabbeln und deine Nerven halt Dauer feuern, weil sie denken, überall ist irgendwas. Also das psychologisch gesehen war das bestimmt eine unheimliche Belastung.
Ja, also im Nachhinein gesehen muss man wahrscheinlich sagen, das war die schwerste von den drei Endprüfungen mit Abstand.
Ja, also
Maren musste ja bloß quasi 5 Minuten Schlangen aushalten.
Ja, aber Kia, wenn du Angst vor Schlangen hast, dann ist das schon wirklich schlimm. Also sie lag in einer Grube und es wurden dann nach und nach 40 Schlangen reingekippt, die sich halt an ihr rumgeschlingelt haben. Und sie hat schon im Vorhinein gesagt, dass sie so ein bisschen Respekt vor Schlangen hat. Und wenn du da nicht so firm mit diesen Tieren bist und die dann auf dir rumkrabbeln und um dein Gesicht schlängeln, dann ist das wirklich schon schwierig.
Ja, und Tanja musste
halt wirklich
eine Fressprüfung machen.
Ja, also sie musste eine lebende Spinne essen. Was noch? Ein Stück von einem Kamelhöcker. Sülze, wo so Mehlwürmer drin waren, wo wirklich.
Das fand ich so fies. Das
ja, sie ist dann fies,
dran. Dass sie das nicht gewertet haben, obwohl da bloß noch ein bisschen Restsülze drauf war.
Also sie hatte alle Insekten
gegessen. Die Insekten hatte sie ja alle rausgegessen.
Genau, nur die Sülze war übrig, aber.
Die Sülze.
Ja, so diese Gelatine und ja.
Naja, ich weiß schon.
Ja, und ja, am Schluss wurde dann Maren Erste, dann, ich glaube, Tanja wurde Dritte und Jörn Zweiter.
Ja, Tanja wurde Dritte, genau.
Und das war das Dschungelcamp.
Wir könnten noch kurz drüber reden, hat sich denn bei dir noch irgendwie eine andere Prüfung besonders eingebrannt oder irgendwas, wo du sagst, naja, daran werde ich mich wahrscheinlich noch ein Jahr erinnern, an dieses Dschungelcamp 2015.
Also ich glaube, in einem Jahr werde ich mich an nichts mehr erinnern.
Das ist das Herausstechende an diesem Jahr. Aber da scheint es nichts so Besonderes zu geben, oder? Außer, dass es vielleicht das langweiligste Camp aller Zeiten ist.
Ich meine, das Dschungelcamp schaut man, redet ein bisschen drüber und dann vergisst man das ja auch wieder, damit man sich wieder aufs nächste Jahr freuen kann.
Also wenn ich das mir angehört habe, wie sie zum Beispiel über letztes Jahr die ganze Zeit rumgeschwärmt haben, das muss da wahrscheinlich schon was Besonderes gewesen sein.
Ja, aber also es ist nichts, was ich mir jetzt in mein Tagebuch schreiben würde. Es war halt einfach eine schöne Erfahrung und es ist halt so ein Ereignis wie die WM. Da fiebert man auch mit und wenn es vorbei ist, dann ist es halt wieder vorbei.
Ja.
Ja, wobei
bei das macht dich halt eine Holgi.
Wobei so eine WM ist ja schon ein bisschen mehr, so da ist ja dann schon ein bisschen sportliche Leistung, mehr sportliche Leistung dabei.
Also, ja, aber da ist nicht so viel Drama, deswegen finde ich die WM etwas langweiliger.
Ich meine, was hat man alles? Wir hatten einen Fußballprofi, der andere Fußballspieler gebissen hat.
Ja, aber das war halt nicht, da war halt kein Walter dabei. Man hätte noch ein bisschen so ins Camp, ins Trainingscamp so ein bisschen Zwietracht sehen sollen. Aber ja. Also es sind halt mediale Großereignisse, die die Nationen bewegen. Und man sollte das natürlich auch nicht unterschätzen. Also nur weil unsere Filterblase so intelligent ist und wir alle drei Abiture haben, heißt es nicht, dass der Großteil von Deutschland...
Also, ich habe, wenn alles gut geht, in einem Jahr dann mein Abi.
Bald. Und ich habe kein Abi.
Oder so tun, als hätten wir alle Abi. Jetzt verderbt mir doch meine Ansprache. Muss es denn nicht heißen, dass ein Großteil von Deutschland das Dschungelcamp wirklich sehr, sehr gerne schaut? Und was zum Beispiel das Leitmedium mal geschrieben hat, dieses Narrativ der Unkultur, wo es darum ging, ob RTL ihre Sachen wirklich archivieren sollte und dann auf Facebook natürlich alle kamen, nein, diesen Scheiß sollte man möglichst schnell verbrennen, also auch alle Scheiße. Und er dann meinte, ja, aber diesen Begriff der Unkultur, das kann auch gefährlich werden. Also natürlich müssen auch Sachen von RTL haben einen archivarischen Wert. Und auch wenn es nur das Dschungelcamp ist. Man weiß ja nie, was irgendwann mal wichtig werden könnte.
Ja gut, ich meine, die hätten jetzt von dem Zeug nicht 9 Staffeln produziert, wenn es keine Einschaltquoten bringen würde. Ja. Also von daher, das ist, würden sie nicht machen, würde es nicht Kohle bringen. Mhm. Ja. Ich meine, es kostet ja auch ein bisschen, doch, denke ich, eine ordentliche Stange Geld, die Sendung überhaupt zu produzieren.
Was sie auch nicht immer reinbekommen. Ja, hat Dennis gestern gesagt, dass RTL fast kaum die Kosten des Dschungelcamps wieder reinbekommt.
Unwahrscheinlich.
Wie unwahrscheinlich?
Also es ist unwahrscheinlich, dass die nicht zumindest kostendenkend arbeiten, weil sonst würden sie es nicht machen.
Aber es ist nicht so, dass es jetzt so ein finanzieller Erfolg ist.
Es nee,
ist
halt
ein,
das nicht, aber
ein Quotenerfolg.
Ja, eben. Ja, also ich habe gerade nochmal die Quoten offen für dieses Jahr und die Zuschauerquotenzahl ab 3 Jahren die pendelt so zwischen 6 und 7 Millionen und die Zuschauerzahl in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre pendelt zwischen 4,24 und 3,29 Millionen. Und mit dem Finale hier 45% in der relevanten Zielgruppe, was ich schon eine Ansage finde.
Ja, fast 50%.
Wobei ja die Zielgruppe an sich auch schon totaler Schwachsinn ist, ne? Weil 14 bis 49 ist halt einfach mal schon so breit aufgestellt.
Ja, das ist für die Medienprofis die werberelevante Zielgruppe.
Ja, schon klar.
Und wahrscheinlich im Marktanteil ab 3 Jahren noch mal mehr.
Ja, aber trotzdem, über so einen breiten Gesellschaftsschnitt von 19 bis, ja, 44, bis 49 Jahre, da hatten wir ja wirklich alle Generationen quasi dabei und davon 50% der Fernsehschauenden, die gerade die Sendung sehen, ist schon eine Menge.
Ja, sag ich, es ist schon relativ viel. Also von Quoten her ist es auf jeden Fall Erfolg und ich glaube nicht, dass das RTL da irgendwie groß drauflegen würde, bloß um eben die Sendung zu bringen. Das glaube ich ehrlich gesagt hat. Von daher, ja. Also, wie gesagt, sie werden mindestens kostendeckend arbeiten und von daher.
Okay. Können wir dann zu der Gehört-Abteilung gehen?
Ja, gehört. Wir haben nämlich, wieso gehört? Es kommt doch jetzt zu einer Oscar-Nominierung.
Ich wollte nur noch mal kurz das Good Morning in the Morning offiziell rausstellen, weil
nochmal.
Auf den einen Punkt sind wir ja noch gar nicht eingegangen.
Welchen?
Und zwar, dass an den ersten Wochenende und am zweiten Wochenende in der Episode 9, 10, 14 und 15 ganz spezielle Gäste da waren. Und das wird jetzt hier dann wiederum die Fans der ehemaligen WikiGeeks besonders freuen, weil dann in den entsprechenden Sendungen nämlich quasi das WikiGeeks-Team wieder vereinigt war mit Ralf, Claudia und Renke.
Ja.
Und dann war halt noch der Dennis jedes Mal dabei und am finalen Wochenende war auch noch der Cornelis mit dabei vom Schöne Ecken Podcast.
Okay. Ja, dann haben wir das nochmal hier rausgestellt. Hört den Good Morning in the Morning Podcast. Ein sehr gut gemachter täglicher Podcast, den man sich
auch ohne. Schaut euch die Staffel nach.
Nee, nicht unbedingt. Man kann auch nur den Podcast hören. Ich möchte hier niemand aufrufen, Geld an RTL zu zahlen.
Okay, schaut euch die Staffel nach, so viel wie Folgen noch frei zur Verfügung sind. Es gibt ja noch ein paar Folgen, die noch nicht hinter der Bezahlschranke sind.
Ach, RTL hat jetzt für sowas eine Bezahlschranke? Wusste ich.
Ja, die haben ja auch für den Livestream Geld verlangt.
Was, echt?
Ja, wenn du im Internet live eBay schauen wolltest, musstest du für eine Folge 99 Cent zahlen und für die gesamte Staffel 5 Euro.
Wie hat das überhaupt funktioniert mit dem Livestream? Gab es da so wie beim Big Brother House so ein 24-Stunden-Camera-Stream?
Nee, oder? Das gibt's ja bei Ibis gar nicht.
Bei Ibis gibt's sowas gar nicht, oder?
Nee. Das ist halt der Livestream der Sendung, aber dafür haben sie halt Geld verlangt.
Was ich mir auf alle Fälle auf meine Liste setze bei Ibis ist, wenn das jetzt, ich glaube, das kommt Ende des Jahres, kommt der UK-Ableger und dann da doch mal auch mal reinzuschauen und da mal zu gucken, was sind da so die Unterschiede sind.
Aber ich finde also, wenn du jetzt wirklich sagst, hier so Livestream gucken, da irgendwie 99 Cent pro Episode beziehungsweise 5 Euro für die komplette Staffel, ich glaube, das mit dem Internet hat RTL nicht so richtig verstanden, oder?
Oder sie haben es genau richtig verstanden.
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, du kannst ja quasi frei im Privatfernsehen angucken. Von daher...
Ja, du kannst frei im SD... Im SD-Fernsehen gucken. Zum Beispiel RTL HD muss man ja auch bezahlen.
Ach ja, stimmt.
Was ich ja irgendwie sowieso den größten Schwachsinn der Welt finde. Diese Privatsender, die sind ja werbefinanziert.
Ja, und dafür
wollen sie noch, dass du bezahlst dafür, dass du die Werbung in HD angucken kannst. Da greife ich mir regelmäßig an den Kopf, wenn ich die Werbung davon sehe.
Warte mal, das ist hier dieses HD Plus, ne?
Ja, RTL HD oder Pro7, Sat1.
Ja, das ist ja alles
Kabel 1 HD.
Eine Sparte. Also das heißt, du brauchst ja so einen HD Plus Decoder, was halt einmal einfach eine der größten Verladeaktionen in den deutschen Medien seit den letzten paar Jahrzehnten ist. Weil es halt einfach absolut keinen Sinn macht, da extra nochmal Kohle zu verlangen. Aber gut, wer es bezahlt, selber schuld. Also
ja. Entweder man braucht halt so einen Decoder oder man hat so einen Kartenslot im Fernsehen und da braucht man halt
ja,
dann
das ist ja der, das ist ja der
mindestens noch
Decoder.
die Karte dazu.
Ja.
Ist halt ein Schwachsinn, aber ich meine halt, RTL hat das insofern verstanden, dass sie wissen, dass immer mehr Leute das übers Internet schauen und dort ihren Adblocker schön anhaben und dass sie jetzt einfach so Geld verlangen und anscheinend funktioniert es ja auch.
Ja, wird sich zeigen, also wenn sie es halt wieder machen, solche Geschichten, dann ja, dann scheint es sich zumindest ansatzweise gelohnt zu haben.
Also
Und
ich hätte jetzt nicht geschaut, wenn ich keinen Fernseher gehabt hätte. Also extra dafür Geld bezahlt hätte ich jetzt auch nicht. Aber das gab
nee,
irgendwie
das stimmt.
auch schon so Geschichten von wegen, dass sie den Stream nicht rechtzeitig freigeschaltet haben und dann Leute den Anfang der Sendung verpasst haben, was natürlich nicht geht, wenn man dafür Geld bezahlt.
Nee, das geht natürlich dann nicht.
Okay, dann schließen wir das Thema IBES ab und gehen weiter zu einem anderen großen Spektakel der Medienlandschaft.
Ja, es ist schon eigentlich so ein bisschen das größte Spektakel, oder?
Also für Hollywood auf jeden Fall. Nämlich die Academy Awards oder wie der einfache Mann auf der Straße sagen würde, die Oscars. So, Angbor, du wolltest uns jetzt doch was über Birdman erzählen.
Wollte ich?
Nein, ich mache nur einen Witz.
Ja, gerade in einem von meinen Hustenanfällen, Entschuldigung.
Also, die Oscar-Nominierungen sind bekannt gegeben worden. Und wir werden, also wahrscheinlich vor allem ich, werde darüber etwas jetzt schwadronieren und ihr könnt auch was dazu sagen, wenn ihr was dazu wisst. Ja, also die großen Gewinner der Nominierung, was ja schon immer ein gutes Zeichen ist, sind dieses Jahr Birdman, The Grand Budapest Hotel und The Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Birdman und Grand Budapest Hotel haben jeweils 9 Oscar-Nominierungen und The Imitation Game hat 8 Oscar-Nominierungen. Hat jemand von euch einer dieser drei Filme gesehen?
Nein.
Nein.
Du.
Wir hatten ja in der Jahresendsendung schon geklärt, welche Filme wer gesehen hat von uns.
Ja, gut, aber
Und
das war
da
ja bei
das ja
mir.
alles letztes Jahr Filme sind, ist
Ja, das
das
war nur bei
hier,
mir
ja.
der denkbar wenige gewesen. Es waren ja genau genommen nur zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und von daher, ja, bin ich da ein bisschen raus.
Genau. Also, was ich halt immer sehr schön an den Oscars finde, ist weniger, wer jetzt welchen Oscar gewinnt, sondern die Nominierungen an sich sind immer ein sehr guter Leitfaden für Filme, die man sich so anschauen könnte, wenn man einen guten Film sehen will. Vor allem Nominierung für besten Film. Da ist zum einen American Sniper nominiert, ein Film unter der Regie von Clint Eastwood, der die Geschichte, soweit ich weiß, eines American Snipers erzählt, der im Irak die Entscheidung treffen muss, oder ob er jetzt ein Kind erschießt. Ich habe den Film nicht gesehen und er soll auch ziemlich scheiße sein. Schaut euch den nicht an. Gehen wir weiter. Der zweite Film, der nominiert ist, ist Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Ein Film von Alejandro G. Inarritu, der auch so Sachen wie Babel inszeniert hat. Also der macht immer sehr künstlerische Filme, die über mehrere Ebenen gehen und sehr gewaltig, also bildgewaltig sind. Und das ist auch wieder bei Birdman der Fall. Zur Geschichte, es geht um einen Schauspieler, dargestellt von Michael Keaton, den man ja als Batman, als einer der ersten Batman-Darsteller kennt, in größeren Batman-Filmen. Und Michael Keaton spielt hier passenderweise einen alternden Schauspieler, der damit groß geworden ist, dass er Birdman gespielt hat, einen Superhelden. Also das war auch so ein bisschen eine Hommage an Michael Keaton Karriere als Batman, nur dass es hier kein Batman, sondern ein Birdman ist. Und dieser Schauspieler, ich schaue gerade nach, wie der im Film heißt, der hat was hat er inszeniert? Also der Schauspieler heißt Regan Thompson. Und der macht jetzt gerade eine Broadway-Adaption der Kurzgeschichte What We Talk About When We Talk About Love von Raymond Carver. Das Buch gibt es anscheinend wirklich und er will das halt auf dem Broadway inszenieren, hat aber so ein bisschen Probleme mit seinen Darstellern und sein Agent, gespielt von dem Dicken aus Hangover, Zach Galifianakis, sein, sagen wir mal, Agent oder Regisseur, zieht halt einen doch erfolgreichen und auch bekannten Schauspieler an Land, der gespielt wird von Edward Norton. Den kennt ihr ja, oder?
Ja, klar. Fight Club, American History X.
Genau, der halt bekannt ist und so ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Broadway-Stück ziehen soll, aber halt auch ein ziemliches Alkoholproblem hat. Und was dann in einer Szene zum Beispiel eskaliert, dass sie im Stück sitzen sie am Tisch und sollen Gin Tonic trinken, aber natürlich trinken sie keinen echten Gin Tonic, sondern Wasser. Nur hat sich dieser Edward Norton, er heißt im Film Mike Shiner, echten Gin Tonic eingefüllt und wird dementsprechend während des Stücks ziemlich besoffen. Und es geht halt darum, dass dieser Schauspieler Regan Thompson halt wieder groß rauskommen will und auch Probleme mit seiner Tochter hat, die irgendwie gerade auf Drogenentzug ist. Und dann hat er noch so ein Techtelmechtel mit einer Theaterkritikerin, die irgendwie so sagt, ja, ihr Hollywood-Schauspieler kommt in Broadway und meint, ihr könnt hier was Großes reißen, aber ihr seid eigentlich nur ganz kleine Lichter und ich werde dein Stück verreißen. Und dann geht dann jemand rein, obwohl sie das Theaterstück gar nicht gesehen hat. Und mit der muss er sich auch noch auseinandersetzen. Und es geht im Grunde um diesen alternden Schauspieler, der versucht, seine Karriere wieder anzukurbeln, aber im Grunde nur mit dem Alter an sich kämpfen muss. Und es gibt halt diese übergeordnete Ebene, wo er halt sich selbst als Birdman reden hört, in dieser typischen Batman-tiefen Stimme. Und er hat dann auch immer so Halluzinationen, dass er dann irgendwie denkt, er könnte jetzt fliegen und er sei jetzt wirklich Birdman. Und es verschwimmt die Ebene zwischen Wirklichkeit und Wahnsinn. Und am Schluss klärt sich doch alles ein bisschen auf, denn ganz am Schluss weiß man auch, warum dieser Untertitel The Unexpected Virtue of Ignorance heißt. Und es ist ein ganz, ganz toller Film. Weil zum einen ist es es soll in einem One-Shot gedreht worden sein. Also man meint, dieser Film hat keinen Schnitt. Also dieser Film hat bis zum Ende keinen einzigen offensichtlichen Schnitt, sondern alles ist einem Take gedreht worden. Natürlich wurde ein bisschen getrickst, aber es sieht so aus, als wäre das ein ganz großer Take. Was diesen Film natürlich so ein bisschen theater-esque macht, was so ein bisschen auch dazu passt, weil das Großteil dieses Films in diesem Theater spielt. Und man hat halt immer mit der Kamera so ein bisschen die Charaktere verfolgt und dann gibt's halt so Tricks, dass der Vorhang runtergeht und dann gibt's halt auch so einen Zeitwechsel, aber ohne, dass man ihn wirklich merkt. Und ja, das ist halt auch, es ist halt einfach ein sehr intensiver und emotionaler Film.
Also auf jeden Fall
absolut, absolute Empfehlung und auch einer meiner Favoriten für den besten Film, wenn er nicht ein anderer Film wäre, nämlich Boyhood, den wir schon in unserer Rückschaufolge besprochen haben.
Der ist ja einfach schon mal für das, was er ist, einfach mal wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ne?
Genau, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, mein Lieblingsfilm 2014. Es gab jetzt ein sehr lustiges Video von Red Letter Media. Kennt ihr die?
Nein.
Die haben sich besonders bekannt gemacht durch ihre Star Wars Reviews, die irgendwie sehr episch sein sollen. Ich habe noch keins davon gelesen, zu meiner Schande. Aber es ist halt auch so eine Seite, die halt Filme bewertet. Und sie haben ein sehr lustiges Video dazu gemacht, dass es jetzt natürlich ein Hype dazu gibt, dass dieser Film 12 Jahre gebraucht hat. Und dann die ganze Zeit, wusstest du, dass Boyhood 12 Jahre gedreht wurde? Was, er wurde 12 Jahre gedreht? Wie lange wurde er gedreht? 12 Jahre. Wie lange? Also, 12 Jahre. Man sollte diesem Jungen rückwirkend für die letzten 12 Jahre einen Oscar geben. Und sie machen sich halt ein bisschen darüber lustig, dass dieser Hype sich einfach darauf beschränkt, dass dieser Film über 12 Jahre lang gedreht wurde.
Ja, also so ein bisschen quasi das Ding, wie das zu Zeiten von 50 Cent halt war. Was, wie oft ist alles auf den geschossen worden? Und das halt irgendwie so als Selling Point irgendwie benutzt worden ist, klar.
Genau, aber wir haben halt auch so gesagt, nichts anderes hat je so lange gebraucht. Keine Serie wurde über 12 Jahre lang gedreht. Also so von wegen, dass Serien ja schon ständig über einen längeren Zeitraum gedreht werden. Und die haben auch noch nie ein Kind aufwachsen gesehen. Und da haben sie auch so Filme aufgezählt, wo das schon mal so gemacht wurde. Aber ich bin trotzdem immer noch ein sehr großer Fan davon. Aber natürlich hat Red Letter Media da einen validen Punkt, wenn sie sagen, dass das ein bisschen gehypt wird. Aber ich wünsche es ihm trotzdem, weil ich auch ein sehr großer Linklater-Fan bin und ich diesen Film einfach herzig fand. Ich muss jetzt weiterreden, sonst sagt ihr nichts, oder?
Ich guck gerade hier, ich will gerade mal nachgucken, was mit denn mit diesem einen Film war, der Anfang letzten Jahres so etwas gehypt wurde. Edge of Tomorrow hieß der, glaube ich, oder?
The Edge of Tomorrow.
Das mit dem, wo Holgi im Filmblumen immer gesagt hat, ja, habt ihr denn nicht die Liebesgeschichte gefunden?
Ja, aber das ist ein Sci-Fi-Film. Die werden selten bei den Oscars ausgezeichnet.
Okay. Also zumindest bei mir.
Ja, das ist halt kein richtig, das ist halt so ein Arzi-Fazi-Sci-Fi-Film.
Ja, stimmt schon.
Interstellar ist ja auch nicht für bester Film ausgezeichnet, ist auch nicht für bester Film nominiert. Nee.
Hoch, Interstellar. Guck, hast du dieselbe nominierten Liste wie ich?
Bester Film 2015. Da haben wir American Sniper, Birdman, Boyhood, Entdeckung der Unendlichkeit.
Bester Film. Also Nominierung, bester Film. Birdman, Grand Budapest Hotel, Imitation Game, American Sniper, Boyhood, Foxcatcher, Interstellar. Eine Entdeckung der Unendlichkeit, Whiplash.
Das sind die erfolgreichsten Filme. Wie viel Oscar-Nominierungen die haben?
Ah.
Du musst links schauen, unter bester Film.
Okay, das ist ein bisschen
Die Zahl sagt einfach nur aus, wie viel Oscar-Nominierungen die insgesamt haben.
Ah, okay.
Aber Interstellar ist ja kein typischer Science-Fiction-Film.
Ich muss aber sagen, ich hatte mich jetzt, also so sehr ich den Film Guardians of the Galaxy halt mag, hatte ich mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass der bei besten Filmen mit dabei ist.
Nein, Guardians ist zum Beispiel nominiert für bester visueller Effekt und
für
bestes Make-up und Frisuren.
Genau, dafür bekommen halt die Sci-Fi-Filme normalerweise immer ihren Oscar, aber für bester Film wird selten ein richtiger Sci-Fi-Film ausgezeichnet.
Und Interstellar ist zum Beispiel nominiert für beste Filmmusik, bester Ton.
Ja, da kommen ja noch alles
zu. Kommen wir ja noch dazu. Also das muss man jetzt, das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt.
Ich wollte bloß gerade mal zusammenfassen, was Interstellar alles spezifisch als Film
nominiert ist. Okay, dann kommen wir, dieses Jahr sind zwei Biopics von zwei Leuten, die ich sehr bewundere, auch als bester Film nominiert. Nämlich einmal die Entdeckung der Unendlichkeit über Dr. Stephen Hawking und Alan Turing, der bei Imitation Game von Benedict Cumberbatch dargestellt wurde. Die Entdeckung der Unendlichkeit ist sehr gut gemacht. Man sieht einmal diese Brillanz von Stephen Hawking, wie er halt quasi an der Tafel das ganze Universum erklärt, aber auch gleichzeitig die Probleme, die er hat mit seiner Krankheit. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass er schon zweimal geschieden ist, weil er irgendwie immer seine Pfleger nacheinander heiratet, also er ist schon auch ein kleiner Player. Und man merkt, was auch sehr gut dargestellt wurde, er ist halt auch extrem lustig und hat halt seine Lebenslust doch nicht verloren. Mhm. Und sieht man ja auch immer, wenn er irgendwie seine Computerstimme bei den Simpsons ausleiht oder dieses Interview mit John Oliver, wo er dann anfängt, John Oliver zu beleidigen. Ja, man merkt halt einfach, dass er einfach ein sehr witziger Typ auch ist. Und das ist auch in diesem Film sehr gut dargestellt. Also sie haben ein sehr tolles Biopic über Stephen Hawking gedreht, was ihm auch würdig ist.
So quasi Stephen Hawking hat man ja auch schon mal, also als Figur in einem Film, schon mal in einem anderen Film gesehen. Und zwar war das in A Beautiful Mind.
Tritt er da auch auf?
Also nicht er selber, aber als Figur Stephen Hawking da in der Geschichte mit statt.
Echt?
Ja. Der ist praktisch von dem Mathematiker, wie hieß er denn? Jetzt muss ich googeln, der Hauptdarsteller von A Beautiful Mind war der Australier da. jetzt habe ich doch fast. Russell Crowe. Und quasi so ein Studienkollege von diesem Professor in A Beautiful Mind ist Stephen Hawking, der da quasi noch laufen kann und noch einigermaßen fit ist und wo du halt auch siehst, wie der gerade krank wird und wo die Krankheit festgestellt wird.
Ja. Und The Imitation Game wird gerade extrem abgefeiert, dieser Film über Alan Turing, der halt den ersten, also im Zuge darin, dass er die Nazi-Enigma-Verschlüsselung knackt, den ersten Computer erfindet oder einen der ersten, also aber Edward Zuse hat ja den ersten Computer erfunden, Alan Turing hat halt die Idee für künstliche Intelligenzen geschaffen und ist einfach der beste Mensch in der Welt, so. Ich fand diesen Film nicht so gut, wie ich erwartet habe.
Man sagt ja nicht umsonst Turing Complete.
Genau. Also Capture heißt ja auch irgendwas mit Automatic Turing Test oder sowas. Also daher kommt halt dieser Turing Test, der ja auch schon irgendwie widerlegt wurde, aber halt die Idee, dass Maschinen eine Intelligenz entwickeln können. Mhm. Was ich halt nicht so gut an diesem Film fand, war einfach, dass Benedict Cumberbatch seine Sherlock-Nummer abgezogen hat. Also diesen brillanten, aber etwas ignoranten und gemeinen Genie, das so ein bisschen auch gemein ist.
Moment mal.
Ja.
Cumberbatch steht diese Nummer nicht quasi in jeder Rolle durch.
Nee, also zum Beispiel bei in August Osage County hat er was völlig anderes gespielt. Und bei Star Trek war ja auch eine komplett andere Person.
Und bei Smaug im Hobbit, ne, Wochen Drachen.
Ja, genau. Und wenn man, also Benedict Cumberbatch ist halt ein so guter Schauspieler, deswegen finde ich es halt schade, dass er dort das so nicht zeigen konnte. Der Film ist gut, weil man danach Lust hat, und ich finde, das ist so, dass die Prinz, das, das, was jede, was jedes Biopic leisten sollte, man hat danach Lust, eine wirkliche Biografie über ihn zu lesen. Und eine der aktuellen noch besten Biografien wurden halt herangezogen, um diesen Film zu machen. Also wenn man jetzt halt so googelt, das Buch, was The Imitation Game inspiriert hat, das ist halt gerade die aktuelle Biografie, und die kann man halt auch mal lesen, wenn man wissen will, was dieser Mensch gemacht hat, und natürlich auch das tragische Ende, was er genommen hat, indem er sich selbst das Leben genommen hat, weil er nicht schwul sein durfte in England. Und wo jetzt Benedict Cumberbatch und Stephen Fry gerade so petitieren, dass jetzt nicht nur Alan Turing, sondern auch alle anderen Schwulen, die damals chemisch kastriert wurden und eingesperrt wurden, dass die jetzt auch rehabilitiert wurden. Und was ich auch gar nicht wusste, die ganzen KZ-Insassen, die wegen Homosexualität im KZ saßen, die haben die Engländer danach einfach weiter eingesperrt und ihre restliche Strafe absitzen lassen, die die Nazis ihnen aufgedrückt haben.
Das war mir allerdings auch nicht bewusst.
Und ich finde halt auch, dass diese ganze Struggle, also dieses ganze Problem, das er halt mit seinem Leben hat und was die Gesellschaft nicht akzeptieren kann, dass das halt so ein bisschen an die Seite geschoben wird. Dass er halt gefeiert wird, aber so die Schuld, die sich auch die Gesellschaft damals aufgeladen hat und auch die Regierung, die er erst sehr, sehr lange gebraucht hat, um überhaupt einzusehen, dass das doch etwas schlecht war, was sie da gemacht haben. Das Ganze wird ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Der Film ist nicht objektiv schlecht. Ich habe nur etwas mehr von ihm erwartet, aber trotzdem hat er seine Nominierung verdient,
Wobei das ja aber,
aber
das
nicht mein Favorit.
bei der Punkt ja eigentlich genau das ist, was in der Realität passiert ist, weil es wurde ja wirklich sehr, sehr lange totgeschwiegen, und die Rehabilitierung von Alan Turing hat ewig lang gedauert, und ja, also es war ja wirklich so.
Ja, aber das hätte man ja noch ein bisschen besser aufarbeiten können. Aber egal,
Ja, und in den
ist ein
Filmen
guter
später.
Film, schaut euch den an. Ja, wen haben wir denn noch? The Grand Budapest Hotel, der letzte Wes Anderson-Film, das auch so ein bisschen abgeräumt hat und auch zu verdient so viele Nominierungen eingeheimst hat, weil das halt einfach ein wunderschöner Film ist. Klar, Wes Anderson macht immer ganz, ganz tolle Filme, aber das ist halt so vom Set-Design und von diesem Feel-Good-Gefühl, dass dieser Film so ausstrahlt, ohne kitschig zu wirken. Das ist halt Wes Anderson at its best. Also dieser Film ist wirklich sehr, sehr sehenswert, weil er einfach sehr schön gemacht ist. So halt Wes Anderson-Style, so ein bisschen Vintage, Puppenhausartig, natürlich sehr viel symmetrisch, sehr viel Slapstick, ohne wirklich albern zu wirken. Es geht um den Lobbyboy, der im Grand Budapest Hotel in einer fiktiven osteuropäischen Republik arbeitet und so ein bisschen ja, so Abenteuer erlebt. Das ist so eine kleine Abenteuergeschichte, die auch sehr viel Herz hat. Also wenn man so einen Feel-Good-Movie sehen will, dann schaut man sich The Grand Budapest Hotel an. Wenn man so auch so in den Erinnerungen schwelgen will, so die Zeit, als man noch so schön auf Kur gefahren ist, wo man dann so in Bädern auf hohen Bergen in Lungenkliniken gelegen hat, dann sollte man sich diesen Film anschauen.
So alle von uns schon mal gemacht haben.
Ja, aber vielleicht kennt man das aus Erzählungen von Großeltern, dass man früher halt in Kur gefahren ist und Kinderlandverschickung. Der Herr Martinsen, der kennt das bestimmt noch. Ja, dann kommen noch zwei Filme, die ich nicht kenne. Einmal Selma und Whiplash. Kann ich dazu nichts sagen, kann auch nichts zum Inhalt zu sagen, tut mir leid. Aber sind bestimmt auch ganz toll.
Ja,
Ja, ich meine,
bist du
ja.
jetzt jede Kategorie und jeden Film durchkauen oder
Nein,
wie
nein,
sehe ich
nein,
das?
nein. Ich wollte jetzt nur über die besten Filme reden. Zu Regie, Hauptdarsteller, also ich sag mal so, meine Favoriten bei Regie sind Boyhood für Linklater, ganz klar. Hauptdarsteller würde ich sagen kriegt es Benedict
aber Cumberbatch. Aber beste Regie ist doch Wes Anderson auch dabei, den du gerade so hoch
ja, gelobt. Ja, aber ich sag ja jetzt hier Regie. Also wäre es von der, also Linklater hätte es für Boyhood verdient als Regisseur. Gerade über 12 Jahre dieses Projekt zusammenzuhalten, das ist auch die Aufgabe, die ein Regisseur leisten muss.
Okay.
Bei Hauptdarsteller würde ich sagen, gibt es nicht Benedict Cumberbatch, nicht weil er es generell nicht verdient hätte, sondern weil er es für diesen Film nicht verdient hat. Er kann besser.
Hat er nicht schon einen?
Nee.
Nee?
Nee.
Ach, also reiht er sich auch so in die Reihe ein, der Schauspieler, wo man denkt, dass sie schon einen haben, aber gerade so maximal
also mir immer
nur nominiert nicht. Waren.
Er war nominiert, er war, warte kurz.
Da gibt es ja einige.
Golden Globe,
der Satellite. Hat doch, der hat doch 100 pro mindestens einen Oscar. Und
nein, er hat, aber, er hat sehr viele BAFTAs, klar, für Sherlock.
Was übrigens gerade ein Funfact ist, den ich hier gerade sehe, der Cumberbatch, der hat auch schon den Stephen Hawking gespielt.
War er Stephen Hawking selber?
Hat ihn mitgespielt, Moment, ich guck gerade, ja.
Hat okay, ja, und Stephen Hawking arbeitet gerade selbst an seinem eigenen Drehbuch über seine Arbeit, also über seine wissenschaftliche Arbeit möchte er ein Drehbuch machen. Aber er hat bisher
interessant sein.
Nur, also bei Oscar steht nur Nominierung 2015 bester Hauptdarsteller.
Ja, also hat er noch nicht mal so generell eine Nominierung gehabt bis jetzt.
Also er wurde ausgezeichnet, hat ein Emmy für Sherlock, er hat einen Satellite Award für Sherlock.
Dann eine Goldene Nymphe für Hawking.
Er hat einen National Television Award für Sherlock. Ein Oliver Award für als bester Schauspieler zusammen mit John Lee Miller in Frankenstein. Lustigerweise, John Lee Miller spielt auch gerade Sherlock in Elementary. Und ein BAFTA Los Angeles Brittany Award für Künstler des Jahres.
Aber der Herr Cumberbatch ist ja noch jung.
Der ist jetzt gerade am Anfang der Karriere, der wird noch wahrscheinlich einen Oscar hageln. Deswegen sage ich, gebt ihm nicht für Imitation Game, gebt ihm immer für was anderes. Ich sag, bester Hauptdarsteller wird's Michael Keaton für Birdman.
Oh, interessant.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob Steve Carell in Foxcatcher so gut war. Ich glaube nicht, dass Bradley Cooper ihn für American Sniper bekommt. Und Eddie Redmayne für Die Entdeckung der Unendlichkeit. Ah, ich sag mal, ob er für Hawking den... Er war schon sehr gut als Stephen Hawking. Aber ich sag mal, Michael Keaton wird's. Hauptdarstellerin. Gone Girl für Rosamund Pike fände ich gut. Felicity Jones in Entdeckung der Unendlichkeit.
Was war Elevator Pitch mäßig Gone Girl?
Das ist ein Film, wo ein Mann beschuldigt wird, seine Frau umgebracht zu haben, und er ist aber nicht wahr. Das ist halt so ein, wer war das, David Lynch Murder Thriller. Das ist schon sehr gut. Also sie spielt so eine psychopathische, ich möchte das nicht spoilern, eine psychopathische Frau. Mhm. Bester Nebendarsteller wird es.
Die haben aber auch deswegen, also ich gucke jetzt gerade bei Gone Girl mal rein, die haben so von der Besetzung her ordentlich Namen dabei, ne?
Ja, klar.
Also.
Bester Nebendarsteller, Edward Norton oder Ethan Hawke. Aber auch nur, weil ich die anderen Filme nicht gesehen habe.
Ja, gut, dann ist es eben ein bisschen. Ja, wobei.
Sag ich mal nichts zu. Beste Nebendarstellerin, Keira Knightley nehme ich an für Imitation Game. Damit er nicht leer ausgeht. Originaldrehbuch, ganz klar Boyhood.
Oder was heißt eigentlich Originaldrehbuch?
Keine Adaption.
Also wirklich ein Buch, was für den Film geschrieben wurde und nicht von einem literarischen Werk adaptiert wurde, oder was?
Ja, genau. Das? Also zum Beispiel American Sniper basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Entdeckung der Unendlichkeit basiert auf der Biografie von Alan Turing.
Imitation Games.
Ja, genau. Inherent Vice basiert auch auf, das sind halt entweder Buch oder Biografie oder halt sowas. Und Originaldrehbuch bedeutet einfach, dass sich da jemand hingesetzt hat und sich wirklich eine neue Geschichte ausgedacht hat.
Okay.
Bester Animationsfilm. Und hier ist wahrscheinlich der größte Fehler der Oscars 2015, dass hier nicht der Lego-Film nominiert wurde. Weil animationstechnisch ist das das Beste, was ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe.
Der war wirklich richtig gut gemacht, das stimmt. Also ich habe jetzt nicht den kompletten Film gesehen, aber so was ich an Ausschnitten gesehen habe, war das rein vom Animierten her war das richtig, richtig gut. Wobei ich glaube ich auch sagen muss, dass es bei bester Animationsfilm solche komplett 3D-animierten Filme ist sowieso immer noch so ein bisschen schwer haben.
Ja, gut, hier, zum Thema Lego-Movie und bester Animationsfilm möchte ich einfach auf die letzte Sendung verweisen, weil wir das da schon in epischer Breite diskutiert haben.
Ja.
In epischer Breite haben
also wir das. Also sag mal, dort wird es vielleicht die Legende von Prinzessin Kaguya, weil das so der letzte, der allerletzte Studio Ghibli-Film ist. Vielleicht wird es Baymax, vielleicht auch Drachenzähmen Leichtgemacht 2, kann ich nicht genau sagen. Da habe ich keine Meinung zu.
Baymax unter Drachenzähmen hatten ja nichts Neues, auch wenn sie bei Drachenzähmen Leichtgemacht 2 gerade da im Vorfeld in der PR-Sache schon ziemlich drauf rumgeritten sind, dass sie ja neue Algorithmen und eine ganz neue Technik, um das hier zu animieren und bla bla bla, was sie da alles gesagt haben. Aber
ja, es geht ja nicht nur um die Animationstechnik, es geht ja um den Gesamteindruck. Und ich sag mal so, Drachenzähmen Leichtgemacht 2 hat schon zugelegt im Vergleich zu seinem Vorgänger. Ja. Bester fremdsprachiger Film kann ich nicht so sagen, weil ich keinen davon gesehen habe und auch nicht weiß, worum es da geht. Auch so bei den kurz- und animierten Kurzfilmen kann ich auch nicht so sagen. Bestes Szenenbild eindeutig Grand Budapest Hotel. Wenn sie das nicht machen, brenne ich die Akademie nieder. Beste Kamera Birdman, ganz klar.
Ja, einfach schon mal die Idee mit dem Single Shot.
Genau. Bestes Kostümdesign Grand Budapest Hotel. Bester Dokumentarfilm Citizen 4. Meiner Meinung nach.
Wobei das ist halt die Frage, ob die Academy dazu genug Mut hat, dem Film das zu geben.
Also wenn
es ist wahrscheinlich schon ein Bold Move, dass sie ihn überhaupt nominiert haben.
Dann werden sie ihn auch wahrscheinlich auszeichnen.
Wobei Finding Vivian Maya auch interessant ist.
Worum geht's da?
Ich weiß gar nicht mehr, welchen Jahren das gewesen ist, hat eine Frau gelebt, die eigentlich Kindermädchen gewesen ist und nebenher fotografiert hat und quasi total wahnsinniges Werk an Fotos aufgebaut hat, die da wirklich in das, was heutzutage halt als Streetfotografie gilt. Und deren Bildvermächtnis und alte Negativ und weiß nicht noch alles, sind irgendwann bei irgendeiner Auktion gefunden worden, also die sind wirklich relativ günstig gefunden worden und aufgearbeitet und quasi über die Geschichte, wie die Bilder gefunden worden sind und all das, darüber geht halt Finding Vivian Maya.
Okay.
Ja, also.
Aber das gab's doch schon mal.
Nee.
Es gab doch diesen
Film wurde, glaube ich, gecrowdfunded, das Projekt?
Nee, nicht diesen Film, aber dieses Thema, wo man eine Person sucht, die irgendwie das war doch Mr. mit diesem Musiker, der in Afrika total berühmt war.
Keine Ahnung. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also, ist halt ein Dokumentarfilm wirklich über das Auffinden der Bilder und eben zu schauen, wer eigentlich die Frau gewesen ist, die da die Fotos gemacht hat, die wirklich interessante Fotos gemacht hat. Ist auf jeden Fall noch so ein Film, den ich auf meiner To-Do-Liste habe, den will ich auf jeden Fall mal sehen.
Ja. Ich sag mal so, ich fände es cool, wenn Citizen 4 werden würde, aber so richtig glaube ich nicht dran, dass die Academy sich das traut.
Dass es sich so weit aus dem Fenster lehnen.
Ja. Jetzt bester Schnitt, kann ich nicht so sagen.
Make-up. Vielleicht Boyhood, oder? Also wenn das 12 Jahre lang gedreht ist, da ist ja nur wahrscheinlich auch entsprechend viel Material aufgeschlagen, was erstmal geschnitten werden muss.
Das hat ja mit dem Schnitt nichts zu tun. Also besten Schnitt bekommst du ja für den Final Cut, also so wie der Film dann fertig ist. Ich meine, klar, das Materialsichten bei Boyhood ist natürlich massiv viel Arbeit wahrscheinlich gewesen, aber der Schnitt selber ist halt was anderes. Das ist halt einfach, wie werden Bilder aneinander gesetzt, wie wirkt der Film dann am Ende. Also das hat jetzt mit dem reinen Materialaufkommen nichts zu tun.
Obwohl, da wäre es von dem, was Christopher eben noch über Birdman erzählt hat, doch eigentlich ganz galant gewesen, den damit reinzunehmen, oder? Wenn er wirklich so geschnitten ist, dass man die Schnitte nicht sieht.
Ja, aber das ist ja, also, nee, das, nein. Der ist auch gar nicht dafür nominiert.
Ja, eben, aber es ist, ja, das mit dem One-Shot, das ist dann vielleicht auch im Schnitt dann eher, naja, ich, bisschen ein Taschenspielertrick.
Ja.
Und bester Schnitt heißt, Entschuldigung, bester Schnitt heißt halt doch noch ein bisschen mehr als eben bloß ich schneide Szene für Szene aneinander. Da gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu.
Ja. Bester Make-up und Frisuren, ich würde sagen Guardian of the Galaxy.
Ja.
Ja, komm. Das war schon gut.
Ja, schon. Beste Filmmusik.
Interstellar.
Ja, Hans Zimmer halt, ne?
Ja, aber trotzdem, war dieses Mal echt gut. Auch für Hans.
Ja, nö,
aber selbst wenn es Hans Zimmer ist, war schon echt was anderes. Also nicht nur Hans Zimmer halt, sondern
auch. Ja, es war mal ein Lichtblick.
Ja.
Für den Namen Hans Zimmer.
Ne, Hans Zimmer ist ja nicht schlecht, er macht halt immer nur das Gleiche. Das ist halt sein Problem.
Ja. Ja, stimmt schon, der macht schon irgendwie 20 Jahre immer denselben Soundtrack. Ja.
Dein bester Filmsong.
Da ist dann auf erstaunlicherweise das Lego-Movie dabei, ne?
Ja, Everything is Awesome. Hat er verdient, also wenigstens dort, also ja. Liebe Academy, also jetzt mal unter uns. Ich wollte euch jetzt nicht ganz blamieren, würde ich mal so sagen. Bester Ton, puh.
Ich sag mal so, das sind jetzt schon so die B-Awards, also ich sag mal, bester Tonschnitt, bester Ton.
Bester Tonschnitt.
Ja.
Ich würde sagen, beste visuelle Effekte, auch Guardians of the Galaxy.
Finde ich ja lustig, dass das da.
Ich würde Interstellar sagen, visuelle Effekte.
Nee, würde ich schon sagen,
Guardians. Gerade das mit den Partikelberechnungen an dem schwarzen Loch und alles Mögliche, was sie da gebracht haben.
Partikelberechnung gibt es schon, weiß nicht wie lange, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Finde ich übrigens lustig, dass der Hobbit gerade mal beim besten Tonschnitt geschafft hat, sich zu platzieren.
War auch kein guter Film.
Ja. Also zumindest nicht so stark
wie also, die anderen. Man muss es ganz klar sagen, es war kein guter Film.
Den haben sie wahrscheinlich auch nur da reingenommen, dass er überhaupt einen Oscar kriegt.
Ja, damit hier, wie heißt da, wer macht diese Filme nochmal? Ach, ich vergesse den Namen immer.
Ja, Peter Jackson?
Genau. Damit er da nicht irgendwie betrunken und Bademantel auf der Preisverleihung auftaucht.
Ja, beste visuelle Effekte. Also würde ich schon sagen Guardians. Also Guardians war schon wirklich echt extrem geil gemacht.
Ja, genau. Dann Ehren-Oscars Harry Belafonte, Maureen O'Hara, Jean-Claude Carrière und Hayao Miyazaki.
Ja, okay. Ja, da würde ich also auf jeden Fall, also das sind meine, ja, das ist
bei ich mir glaub, ganz klar. Ich glaube, die Ehren-Oscars sind da schon festgelegt.
Ich glaube auch, dass sie die alle bekommen, also dass es da keine Nominierung gibt.
Ah, okay.
Ja.
Die werden auch nicht auf der eigentlichen Oscar-Verleihung beschenkt. Sondern wurden bereits am 8. November 2014 bei den 6. Governor Awards ausgezeichnet.
Gala Dinam, Dolby Ballroom. Ja, super.
Wann wird diese ganze Chance überhaupt verliehen?
Von der Nacht vom 22. auf den 23. Februar.
Okay, also jetzt habe ich noch eine Woche. Oh, toll. Das sind gerade meine Ferien dann zu Ende.
Also ich kann ja leider dieses Jahr auch nicht.
Ja, ich hätte mir eigentlich ganz gerne wieder den Oscars angeguckt, aber ich glaube, das werde ich dieses Jahr auch mal auslassen.
Also ist halt den ersten Oscars habe ich ja, konnte ich auch nicht die Verleihung nachschauen, schauen, aber ich habe mir diesen Oscars, glaube ich, 10-mal angehört, weil er einfach so gut war, der erste.
Mhm.
Und ich glaube, ich werde auch mir dieses Jahr einfach dann den Oscars im Nachhinein anschauen.
Ja, wenn es da was gibt, aber ich... Ja.
Bestimmt, die senden ja jetzt sowieso 24 Stunden. Da können sie sich auch nachts hinsetzen und den Oscar schauen.
Ja, könntest du ja eigentlich an der Stelle direkt mal eine Kapitelmarke hinsetzen, oder?
Tadam.
Weil dann können wir nämlich direkt so quasi so zum nächsten kleineren Thema vielleicht übergehen, was sie es anbietet. Ja, wir hatten ja in unserer Redaktionskonferenz schon eifrig drüber diskutiert, was denn da jetzt mit diesem Rocket Beans TV ist.
Also wir haben ja schon erklärt, was das ist und was die da machen.
Mhm. Und dass wir toll finden, dass die das machen. Mhm.
Und jetzt hat der Angbor Sakrileg begangen.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also
ja. Ich möchte mich erstmal klar positionieren. Ich finde das immer noch toll, was sie da machen. Und absolut, ich will nicht sagen, unkritisierbar, aber
Stelle ich
muss man schon erstmal bringen und ich würde da schon erstmal noch eine Schonfrist einräumen.
Ja, was ich halt, oder was mir halt jetzt momentan ein bisschen auffällt, also ich erstmal, ich finde es immer noch toll, was die machen, was die vorhaben und das wirklich so, ja, halt typisch für die Rocket Beans mit Hauen und Puppet da wirklich auf die Beine stellen. Echt, ich habe ein so großes Maß an Respekt für die Leute, die da arbeiten und die das machen, weil da ja auch schon was da an Idealismus allein dazu gehört, das so zu machen. Was mir halt momentan gerade ein bisschen auffällt, klar, der Unterschied, wir senden 24 Stunden zu, wir haben halt irgendwie 20 Minuten oder eine Viertelstunde, die wir halt für über eine Woche produzieren müssen, ist halt erstmal ein riesengroßer Umschnitt. Was ich halt echt sehe und was mir ein bisschen Sorgen bereitet bei dem, was ich sehe, ist halt, dass sich vor allem die vier Hauptgesichter momentan echt tot machen. Also das heißt Simon, Nils, Budi und Eddie. Weil das sind halt die Gesichter, die irgendwie jeder sehen will und die, ich weiß nicht, wie viel Sendezeit die täglich irgendwie füllen. Das ist der helle Wahnsinn, was die allein, also was die da an Arbeitsaufkommen momentan stemmen. Ich will eigentlich zur reinen Qualität da jetzt noch nichts sagen, weil wie gesagt, die brauchen noch ihre Schonfrist, das muss ich erstmal alles einlaufen. Und
aber dazu würde ich eigentlich sagen, dass das zumindest für die Kamera, das kommt mir immer so vor, als würden die ja da auch extrem viel Spaß dran haben. Und
sicher, aber
Holgi hat es ja auch schon mal so ausgeführt, dass für ihn Radio machen nicht wirklich Arbeit ist, weil er es halt gerne macht.
Ja, es ist gut. Es ist vielleicht nicht wirklich Arbeit, aber es ist halt trotzdem erstmal prinzipiell anstrengend, ja. Wenn du, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5, 6 Sendungen pro Tag irgendwie produzierst. Ja.
Zum Beispiel dieses, wenn sie da Tabletop-Spiele machen oder was, wie hieß denn das, Kai?
Bread and Breakfast. Genau, also das Brett.
Das ist ja eigentlich, da sitzen die in der lauschischen Runde und spielen, nur dass da halt den Kameras dabei an sind.
Ja gut, aber das Ding ist trotzdem, dass das ja alles erstmal irgendwie vorbereitet werden muss. Irgendwo muss das ja trotzdem redaktionell ein bisschen aufgearbeitet werden. So, also ich meine, gut, dafür haben sie jetzt auch ihr Produktionsteam im Hintergrund, die halt die ganze Zeit mitarbeiten und alles machen und bla. Ja, also ich würde mir mehr wünschen, mehr Bell, weil mehr Bell eh super ist.
Ist das dieses Mädchen, was bei dem Gangsterspiel mitgemacht hatte?
Genau.
Die rothaarige.
Ja, das ist sie. Ja.
Und die versteht halt.
Ich habe leider vergessen, wie dieses Gangsterspiel hieß.
Guns so and cool. Cash oder Cash and Guns.
Cash and Guns. Stimmt, Cash and Guns.
Weil Bell eben auch echt extrem Ahnung von Comics und solchen Geschichten hat und da hat sie schon mal irgendwann angesetzt gehabt, den Comic-Zirkel auf Game One gehabt und das wäre natürlich cool, wenn sowas wiederkommen würde.
Es gab ja halt, also man merkt, dass sie sich jetzt so eingerufen, also ja, ja. Am Anfang war es halt so, dass der Plan irgendwie ad hoc gemacht wurde, dass sie jetzt einfach so entscheiden, was machen wir denn jetzt? Ah, jetzt kommen wir spielen mal eine Runde FIFA oder so. Mhm. Also ich habe ja den Google-Kalender von denen quasi abonniert und da konnte man richtig schön sehen, dass immer so alle 5 Minuten irgendwas aktualisiert wurde und dass man so irgendwie erst gar nicht wusste, was jetzt eigentlich als nächstes kommt und auf einmal tauchte irgendwie ein Event im Kalender auf. War ganz lustig zu sehen. Mhm.
Ja, sie wussten es wahrscheinlich teilweise wirklich selber nicht.
Und ja. Jetzt machen sie es auch so, dass zum Beispiel Gregor, der ja selbst schon sehr aktiv mit seinem Sprite-Seeing und Gregors Gaming Gyros selber sehr aktiv ist, dass er halt seine eigenen Slots auf Rocket Beans bekommt.
Ja, finde ich ja, ist ja vernünftig, weil ich meine, der macht das Zeug sowieso, außer natürlich, was jetzt extra geht momentan, das sind ja die Geschichten, die er für EMP macht.
Aber halt auf seinem eigenen RPG-Heaven.
Ja, ja, schon, aber der macht ja eben diese Livestreaming-Geschichte auf Twitch jetzt extra noch für EMP, also diese Metal Merchandise, Versand, Film, alles mögliche Zeug. Ja, die machen ja mittlerweile wirklich alles.
Und sie haben ja auch, was ich am Freitag gesehen habe, ist deine Show. Eine Sendung, wo Leute Sachen einreichen konnten. Mhm. Und es wurden 5 Sachen vorgestellt und dann konnte man abstimmen und der Gewinner hat dann jetzt einen festen Slot auf Rocket Beans TV. Da gab es zum Beispiel das Level Up, also Level UB, von der Uni Bayreuth, ein Magazin, wo sie halt so Reportagen machen. Und dann gab es halt Let's Game Dev, ein Typ, der halt so nach und nach erklärt, wie man ein Spiel entwickelt.
Oh, interessant.
Also der hat in der Folge, die ich gesehen habe, hat er so erklärt, ja, was brauchen wir eigentlich, wenn wir springen? Dann brauchen wir irgendwie einen Auslöser und dann muss es da zwei Kollisionsabfragen geben, einmal für den Kopf und einmal für die Füße, also ohne Code. Er hat das einfach nur so sich vor die Kamera gestellt und mal so ganz trocken das Prinzip, aber auch schon sehr interessant halt erklärt. Und der hat leider nicht gewonnen, sondern das irgendwie Funky Dingenskirchen, also irgend so ein YouTuber, der halt so Trivia-Scheiß über Nintendo macht.
Ja, gut.
Fand ich halt ganz lustig, aber war halt nicht wirklich innovativ und ich hätte mir halt gewünscht, dass dieser Game Dev-Typ gewinnt, aber kann ja noch was werden.
Ja, schauen wir mal.
Aber der Game Dev-Typ ist dann wirklich ein vorhandener YouTube-Channel, oder wie?
Also ja, das waren alle schon
Projekte. Der haut sein Zeug auch weiter raus.
Ja, das waren alle schon Projekte, die davor schon existiert haben. Die sind jetzt nicht weg. Aber ich hätte halt gewünscht, dass der halt auf Rocket Beans TV läuft.
Also, dass er einfach mehr Öffentlichkeit auch kriegt.
Ja, ja, genau.
Verlinkt mal den Game Dev zumindest in den Shownotes, dass ich mir das mal angucken kann.
Ich will mir das nämlich auch mal angucken, was der da so erzählt. Was für mich persönlich jetzt irgendwie noch ein kleines Problem ist, ich komme halt wirklich mit dem Schauen selber auf Twitch nicht hinterher, weil ich einfach über den Tag nicht wirklich Zeit habe. Aber ja, ich mach's halt dann wirklich, also man muss ja auch sagen, das meiste von dem Zeug landet halt jetzt im Endeffekt auch auf YouTube. Also
das heißt, sie kommen auch mit dem Schneiden jetzt wieder hinterher.
Ja, das ist halt auch immer so. Ja, das muss ja auch alles noch gemacht werden. Wobei das ja jetzt sowieso kein Problem mehr ist, weil die ja jetzt die ganze Zeit eigentlich meistens Live-Regie haben. Von daher.
Ja, aber es muss halt geschnitten werden und
hochgeladen.
Genau. Und das ist ja halt auch schon Arbeit. Und die Leute sind ja, das Witzige ist ja, da gibt's halt keine festen Rollen, sondern von den Kameramann und Regie und Moderator, sondern das heißt, was möchtest du machen? Möchtest du moderieren? Möchtest du in die Regie gehen? Oder möchtest du Kameramann sein? Oder möchtest du schneiden? Und es halt, jeder macht alles. Und das finde ich auch sehr schön.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Außer natürlich, dass jetzt ja wirklich solche extrem spezialisierten Sachen, Leute wie jetzt zum Beispiel Hannes, der halt der Haus- und Hof-Grafiker ist und
aber der ist ja auch jetzt in der Band. Sie haben ja jetzt auch eine Band ohne
Namen. Die Band, das ist auch noch so ein. Also das ist wirklich, das Ding ist, würde ich, das finde ich wirklich kritikwürdig, weil das finde ich nicht, weil ich das nicht wirklich gut finde.
Ich finde das super, die Band ist klasse.
Die Plautzen sind extrem gut. Die Plautzen sind super.
Nein, der ist noch Bo, eine Band ohne. Wie ist?
Band ohne. Ich dachte, die heißen die Plautzen, die.
Nein, die haben halt immer einen anderen Namen. Sie haben mal aufgerufen, gibt unserem Band einen Namen und haben es dann wieder vergessen. Jetzt ist halt so der Running Gag, dass sie nicht wissen, wie die Band heißt. Und sie heißen jetzt bei jedem Bonjour anders.
Ja. Aha. Ja, gut, das ist vielleicht irgendwie, das damit komme ich persönlich nicht wirklich zurecht. Aber, gut.
Ja, vielleicht, weil ich nicht so Musik verstehe und einfach lustig finde, was sie da machen.
Ja.
Mit irgendwie ihrer Loopmaschine und, ja.
Ja,
also es gab auch so, was auch ein Problem ist halt der Twitch-Chat, den man wirklich nicht mehr benutzen kann, weil entweder ist das jetzt live, das ist jetzt live.
Ja, vor allem ist es halt wirklich so, dass es vom reinen Niveau her halt irgendwie schon ein bisschen wie YouTube-Kanal Kommentare sind, bloß in Echtzeit. Also es ist teilweise schon echt schlimm.
Ja, und dann
was war halt selbst, so. Selbst wenn die Kommentare gut wären, ist immer noch das Problem, dass der viel zu schnell durchscrollt.
Ja, genau. Und dann heißt es immer, wenn irgendeine Frau nur mal winkt, also, schöne Frau, soll sich ausziehen, solche Sachen halt. Ja, ja. Und dann ist so, Bell soll eine Dating-Show machen und die ist jetzt auch mal auf Twitter.
Hast du das mitbekommen?
Die ist dann halt auf Twitter explodiert und gesagt, das ist jetzt wirklich langsam unangenehm und sie möchte das nicht mehr haben. Und was ich ja hätte gerne, dass die mal so eine Zeichensendung macht oder wenigstens so ein Speed-Draw-Video, was man so in die Pausenrotation reinwirft, weil die zeichnet verdammt gut.
Ja, ja.
Die postet immer Bilder auf Twitter, wo sie immer so sehr interessante, so, ich glaube, sie hat mal irgendwie was von Mass Effect gezeichnet. Das finde ich halt extrem cool, was sie macht. Und es gibt ja so Leute, die so Speed-Draw-Videos machen, wo sie dann einen Zeitraffer zeigen, wie sie Sachen zeichnen und das einfach in die Pausenrotation reinwerfen, das finde ich recht cool.
Das wäre cool. Ich fand irgendwie in der Pausenrotation finde ich irgendwie immer am besten diese Behind-the-Scenes-Videos, wo man irgendwie jemanden verfolgt, der dann gerade noch an dem Set vorbeiläuft, wo was passiert, was man gerade noch gesehen hat aus einer anderen Perspektive und wo er zum Beispiel dann Simon den Zettel reinreicht und der dann das aufgreift, noch 10 Minuten.
Ja, also das ist
gerade bei
Ian,
dem halt.
Ian meinte, ich kann da jeden Tag 15 Minuten Behind-the-Scenes-Video machen und hat angefangen, irgendwie Stunden an Material zu sammeln, aber hat halt nicht geschafft, das Sachen zu schneiden und jetzt hauen sie es nach und nach raus. Also Simon hat mal erklärt, sie hätten einen Ordner, wo sie halt so das Pausenzeug reinwerfen und das Programm sucht sich das halt dann random raus. Und das ist halt auch immer so ein Behind the Scenes und das ist auch ganz lustig. Sie haben einmal am Freitag richtig getrollt, wo sie dann gesagt haben, ja, und jetzt zeigen wir eine Matze aus unserem Archiv. Was sie gemacht haben, sie haben das Archiv gefilmt, nämlich den Schrank, wo Archiv draufsteht und wo dann Gregor und Ian angefangen haben, die Kassetten einfach zu sortieren und hat eine halbe Stunde dabei zugesehen, wie Gregor und Ian die Archivkassetten sortieren. Und das war die Folge aus dem Archiv.
Ja.
Ja.
Also das fand ich sehr lustig.
Wie fandet ihr eigentlich den Agrar-TV-Rap?
Finde ich halt cool.
Was? Ficky, ficky, Schwanzloch.
Ach so, halt die Fräse.
Halt die Fräse. Ja. Hamburg City 2014.
Ja, gut, das ist ja auch schon ein bisschen älter.
Aber ich freue mich immer, wenn das kommt.
Ich hab da auch relativ gut gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe.
Was mir nicht so gefällt, ist WMR.
Wir müssen reden, ja, finde ich jetzt nicht wirklich.
WMR ist einfach der Podcast mit Max und,
ja. Das Lustige ist, sie haben ja beim letzten richtigen WMR haben sie ja drüber geredet. Und dann so, ja, irgendwie diese YouTube-Spacken und ich habe reingeschaut und da war das irgendwie frauenfeindlich und, ja, ich fand's aber ganz lustig, dass diese hochphilosophischen Netztheoretiker über Rocket Beans TV geredet haben.
Andersrum ist es halt ganz witzig, weil da ja auch dann in der Sendung das irgendwann mal aufgekommen ist, so von wegen so, ja, übrigens, ja, wir wissen jetzt, dass das auch ein Podcast ist. Ja, gut.
Ich find's halt doof, weil ich halt technisch den Blue Moon gewöhnt ist. Wenn man dann irgendwie schlecht eingespielte Telefonanrufe hört und das mit der Mikrofonabmischung nicht ganz stimmt und, ja, ja. Und Gunnar halt auch nicht so professionell moderieren kann wie ein Holgi,
ja,
dann sind halt auch über 2 Stunden Hörerbeleidigung auch nicht wirklich lustig.
Ja, eben, also ich find's Format halt jetzt einfach
nicht. Aber muss man ja nicht anschauen, man kann sich die ganzen anderen tollen Sachen anschauen.
Ja, obwohl sich Holgi auch nie 2 Stunden Hörerbeleidigungen getrauen würde.
Ja, genau, Beispiel. Das meine ich ja halt. Da bin ich halt bei Hörertalk bin
der
ich halt.
Der Böhmermann ganz würde das machen, aber der Holgi nicht.
Ja, Böhmermann würde das wahrscheinlich
bringen. Ja, Böhmermann kann da schon eine ganz andere Sachen, aber das ist ein
anderes Thema. Wobei ich sagen muss, dass ich Böhmermann vielleicht sogar zutraut, das wirklich 2 Stunden lang richtig gut zu machen.
Ja, genau. Ja. Also ich bin halt
bei Hörertalk andere Standards gewöhnt. Das Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen an Böhmi angelehnt sein sollte, aber halt überhaupt nicht geklappt hat.
Wieso glaubst du das?
Ja, weil er ja auch immer so ein bisschen quasi ironisch mit all seinen Anrufern umgeht und in der Late Line, als er noch in der Late Line war, das er auch immer so gemacht hat.
Ja, aber Böhmermann macht
das halt viel subtiler. Dass er die Anrufer meistens nicht ernst genommen hat und da versucht hat, seine Show durchzuziehen.
Aber Böhmermann macht das halt auf einem viel subtileren Level.
Ja. Deswegen sage ich ja, sie haben es versucht, aber nicht wirklich hingekriegt.
Ja, also sie haben jetzt so ein bisschen so einen Plan erarbeitet. Also es gibt jetzt so feste Programmspots. Also zum Beispiel, dass Bonjour immer mittwochs abends kommt und dass Mate Nights immer am Sonntagnachmittag kommt. Und was ich auch immer gern schaue, ist die Morning Show, Moin Moin, wo dann entweder Ede, Budi und jetzt auch mal Nils um 10.30 Uhr eine Morning Show machen, wo sie irgendwie aus der Mopo und aus der Bild vorlesen. Und Budi ist halt immer der Professionelle, so, ja, ich habe hier so interessante Themen vorbereitet und ich lese es auch mal. Und ich würde auch Budi wirklich zutrauen, dass er wirklich den Wirtschaftsteil der FAZ liest und den auch wirklich versteht.
Ja, Budi, doch, ja, sicher.
Und Etienne beleidigt halt immer alle Studenten, die ja zu dem Zeitpunkt Zeit haben, Moin Moin zu schauen. Und das Beste war, als Nils dann saß, also, ja, das haben sich diese jungen Väter Budi und Etienne ausgedacht, die sowieso immer um 5 Uhr morgens von ihren Kindern aus dem Bett geschrien werden. Und so, ja, also ich kann jetzt entweder mich ums Ball kümmern oder der Frau sagen, ich muss jetzt um 10.30 Uhr im Büro sein. Aber ich als Single hab dieses Problem nicht und das muss ich diese scheiß Sendung machen. Und da hat er an dem Tag auch noch Geburtstag.
Wobei ich sagen muss, da war ja schon mal heimlicher Höhepunkt der Sendung einfach gewesen, dass er da im Morgenmantel da saß.
Genau. Und dann hat jemand auch noch seine Benjamin-Blümchen-Torte ihm vorbeigebracht, ja, weil er Geburtstag hatte. Aber es ist auch immer sehr lustig und ich glaube, das schaue ich morgen auch wieder.
Immer diese überprivilegierten Studenten,
die, ja, dann ja, genau, die sich den Scheiß angucken
Zeit können. Haben, so einen Scheiß anzugucken.
Hallo? Ich arbeite währenddessen.
Genau.
Naja, arbeiten.
Wir nennen es Arbeit. Ja, hallo, so eine halbe Stunde. Also ich stehe ja meistens um 8. Ich habe da schon 2 Stunden gearbeitet. Ich habe da schon neue Weltenformeln entwickelt. Bis ihr da mal in der Schule seid oder auf der Arbeit.
Gut, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meistens erst so 9:30 anfange zu arbeiten, aber.
Aha. Ja, was du Arbeit nennst.
Naja, ne? Ganzen Tag Maus durch die Gegend schubsen.
Ich muss wegen dieser blöden Bahn jetzt, also meine Schule fängt um 8 an.
Oh Gott.
Muss ich um 6:10 aufstehen, obwohl meine Bahnstrecke eine Viertelstunde ist, aber die sind so blöd getaktet,
ja,
dass ich so arschzeitig aufstehen muss, das ist echt schlimm.
Ich hatte mal eine Hochphase, dass ich zu Schulzeiten um 5 Uhr immer aufgestanden bin. Weil ich das einfach damals so gut konnte.
Okay.
Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr.
Keine Ahnung, ich war, glaube ich, selbst in der Schulzeit schon nie wirklich ein Morgenmensch. Ich wäre erst irgendwie am Vormittag wirklich warm und einsatzbereit, von daher, nee.
Das mit 8 Uhr Schule ist auch ein Wahnsinn.
Ja. Was seid ihr eigentlich für Aufstehtypen? Gerade am Wochenende, wie lange könnt ihr pennen, wenn ihr euch nicht irgendwann zwingt, jetzt müsste man doch langsam mal aufstehen?
4 Uhr nachmittags.
Sonntags stehe ich morgens um 9 auf.
Ja, du.
Wegen SMC, oder?
Genau, wegen Sunday Morning Cast, weil ich da halt einfach früh noch ein bisschen Zeit brauche, um wach zu werden. Dann frühstücke ich meistens gescheit, weil ich kann ja dann auch über Mittag nichts essen, weil wir da ja durchsenden. Und aber ansonsten, tja. Also bei mir ist es eigentlich meist so davon abhängig, wann ich wach wäre und wie ich Hunger habe. Aber es läuft meistens so auf, doch, also samstags, wenn ich ausschlafen kann, meistens Mittag raus.
Ja. Also sind wir auch eher alle die Nachteulentypen.
Aber ich kann auch sehr früh aufstehen. Also ich gerade bei wenn ich zu Hause bin, also bei meinen Eltern und da morgens Schnee liegt, dann heißt es um 5 Uhr morgens Schnee schippen, 2 Stunden erstmal. Und da heißt es nicht irgendwie, ja, aber ich bin erst gestern Nacht um eins ins Bett gegangen. Das ist dann egal um die Uhrzeit. Also meine Eltern sind halt extreme Frühaufsteher. Die gehen halt um 9 ins Bett und stehen morgens um 5 auf. Immer. Und sonntags bei denen bedeutet ausschlafen, dass sie um 7 aufstehen.
Wow. Okay.
Die können halt mein Vater kann gar nicht ausschlafen. Wenn der wach ist, dann muss er was tun. Und wenn es die Straße fegen, Ofen machen, Frühstück machen, joggen gehen, irgendwas muss er immer tun, wenn er wach ist.
Ja gut, das ist halt einfach eine Gewohnheitsfolge.
Und ich kann mich halt umstellen. Also ich brauche so, sagen wir mal, gib mir 2-3 Tage, dann kann ich Morgensrhythmus. Ich hatte auch schon Zeiten, wo ich meinen Biorhythmus so über den Haufen geschmissen habe, dass ich tagsüber geschlafen habe und nachts Dinge gemacht habe.
Ja, habe ich auch schon gemacht. Also es war gerade in der Anfangszeit von meiner Selbstständigkeit, wo halt viele Projekte einfach liefen und ich halt einfach habe arbeiten müssen und habe dann halt wirklich teilweise in völlig verschrobenen Tag-Nacht- und Arbeitsrhythmus gehabt. Kann ich euch sagen, ist auf Dauer nicht gesund. Sollte man jetzt auch nicht zu sehr machen.
Nee, auf Dauer sollte man sowas garantiert nicht tun.
Ja, ich kann auch, also ich muss
außer mich... Außer man heißt Delange.
Ach ja, gut, die hat eh ihre eigene Welt mit ihrer eigenen Zeitzone, von daher... sind wir natürlich ein bisschen gut abgeschwiffen von den Raketenbohnen.
Also wer garantiert auch wenig Schlaf bekommt, das sind die Raketenbohnen, um die Kurve wieder zu kriegen.
Ja, genau. Oh, goldene Moderationsbrücke.
Ja,
fast schon Platin. Und der Freistädter sich aber vor Scham ablassen vor der guten Moderationsbrücke.
Jetzt mach sie nicht kaputt.
Ja.
Nur dieses Meta-Gequatsche. Also ich habe mir so die Frist gesetzt, nach 100 Tagen werde ich das erste Rocket Beans Fazit für mich ziehen. Was ich bis jetzt sage ist, ich finde diese Menschen so toll in dieser Konstellation, dass ich möchte, dass diese Leute weiterhin Dinge für mich produzieren. Ja. Ich habe jetzt auch einen Dauerauftrag über 5 € eingerichtet, also direkte Überweisung, damit da nichts an PayPal und Twitch Gebühren abgehen. Weil ich einfach diese Leute unterstützen möchte in dem, was sie tun, weil ich das einfach gut finde. Ich fand es auch sehr interessant, zum Beispiel David Hein war ja mal da und der hat erzählt, er verdient im Monat mit seinem YouTube-Scheiß nur 1.000 Euro.
Macht der nicht nur. Ach nee, der ist ja bei Gigaster jetzt mittlerweile.
Giga ist da rausgeflogen. Und der verdient halt seinen restlichen Lebensunterhalt einfach dadurch, dass er einfach irgendwie Kameramann ist für irgendwelche Sachen. Ja. Also dass er auf der Gamescom als Kameramann, einfacher Kameramann rumläuft. Das fand ich schon sehr interessant. Also dass selbst solche YouTube-Nasen wie David Heinen nur 1.000 Euro im Monat verdienen.
Also prinzipiell jetzt erstmal, was du gesagt hast, ja, unbedingt. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass die Leute sich da jetzt wirklich zu sehr, also wirklich massiv aufreiben. Und momentan sieht's halt wirklich danach aus, dass die auf die ganze Zeit irgendwie auf 150-200% fahren. Und das ist halt auf Dauer nicht gut und nicht gesund.
Also diese Angst hatte ich auch. Aber ich glaube, das lässt jetzt nach und nach ab. Also sie,
ja,
aber
wenn sie es halt wirklich einschleift und eingroovt, das ganze Ding, ja, denke ich, wird es dann auch weniger
also
werden.
Also Dennis und Hauke, die machen jetzt auch mehr. Also die beiden Dennisse und Hauke und Tim, die machen jetzt auch mehr. Mhm. Und sie haben jetzt zum Beispiel am Wochenende fast keine Live-Sendungen, damit die dort auch, sagen wir mal, Regenerationsphase haben und Familientime wahrscheinlich für...
Ja, klar. Ich meine, Woody ist... Ja. Woody ist Papa.
Ja, der Daddy ja auch. Und wahrscheinlich noch andere.
Vielleicht war die anfangs 14 Tage einfach so ein bisschen viel Arbeit für die vier, weil sie halt auch sich selbst so hoch gehypt haben. Ja, es ist unser eigenes Projekt und dann,
das war viel Arbeit,
dann können wir ja erstmal alles raushauen, was geht. Und dann wurden sie vielleicht auch noch durch die exorbitanten Zuschauerzahlen ja dann auch noch mehr angehypt, noch mehr zu machen.
Ja, wie gesagt, also ich finde es toll, was die da versuchen, ich hoffe halt, dass sie sich nicht zu sehr dran aufreiben und da nicht irgendwo dann da irgendwelche gesundheitlichen oder sonst welche Schäden davon tragen. Wie gesagt, ich weiß selber, wie schnell das gehen kann, wenn man das da mal über eine längere Zeit ordentlich übertreibt. Von daher, ja, schauen wir mal. Also
ich glaube nicht. Also Budi hat mal gesagt, sie hätten sich bis Ende März Zeit gegeben.
Okay.
Das Projekt ans Laufen zu kriegen und ich sag mal so, wenn sie im April noch laufen, dann wissen wir, dass es funktioniert.
Ja, okay. Aber bei den Rocket Beans gibt es ja verschiedene Formate, zum Beispiel auch ein Kinoformat. Was Kino Plus gerade schön überleitet zu den Traders.
Mhm. Genau. Wir haben unsere Lieblingsrubrik, die auf vielfachen Zuhörerwunsch wieder dabei ist. Als ob wir Zuhörer hätten. Und wir schauen jetzt wieder Kino-Trailer. Da haben wir uns wieder drei Perlen des Genre-Kinos rausgesucht.
Und die werden wir jetzt vor uns Säue werfen.
Genau. Nämlich einmal den Ant-Man Officer Teaser Trailer 2015 HD. Und den werden wir uns jetzt live on tape anschauen. Seid ihr bereit?
Lass uns ein.
Du. 3, 2, 1, 0. Okay,
bis jetzt. Immer noch grün, ne?
Ach, jetzt. Ja, schwarz.
Oh. Entschuldigung.
Ja.
Ich hör's auf ohne Ton. Also, wir sehen, Ant-Man hat natürlich eine sehr, durchwachsene Geschichte. Erst sollte Edgar Wright es regisieren und er ist dann abgesprungen und dann sind andere Leute abgesprungen und es ist eine sehr stürmische Geschichte um diesen Film. Was man diesem Trailer auch ein wenig anmerkt.
Findest du? Sieht für mich jetzt erstmal nach einem typischen Marvel-Trailer aus. Halt wieder hier ein bisschen Epic-Hörner im Hintergrund. Ja, eigentlich sieht für mich nach einem wirklich typischen Marvel-Trailer aus.
Ja. Was ja interessant ist, dass jetzt, wenn im Blick auf Age of Ultron, im Original Marvel Comic Universum hat ja der Ant-Man-Mensch Ultron erschaffen und nicht Tony Stark.
Ah, okay.
Oh, hübscher Anzug.
Ja. Und flupp.
Und Dreipunktlandung.
Ja, aber.
Die muss sein.
Mini-Dreipunktlandung.
Ja, das war schon eine ordentliche.
Ja, aber halt eine ganz kleine.
Was hat er überhaupt für Heldenfähigkeiten?
Er kann sich kleiner machen und Insekten kontrollieren.
Oh.
Ja gut, sich kleiner machen hört sich für mich jetzt erstmal prinzipiell nicht nach einer besonders tollen Superkraft an, aber...
Ja, aber jetzt spotten ja auch alle über Aquaman und der ist jetzt auch der coolste Kerl im Schuppen.
Seaman? Aquaman.
Dieses
Aquaman.
Nach-Trailer-Gelaber können wir aber ausmachen,
Ja,
das
das
stimmt.
habe ich jetzt abgeschalten.
Aquaman wird ja von Jason Momoa gespielt.
Helfen wir kurz, wer war das nochmal?
Khal Drogo.
Ah. Ah.
Oder, also das ist halt so ein 3-Meter-Typ.
Ja.
Ja, also über Superhelden sich lustig zu machen, ist sollte man nicht tun, weil das sind halt Superhelden und. Hallo? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sekunde. Hallo?
Ja, wir sind da, also es gibt ja da verschiedene. Ah,
Ja, es hört nämlich wieder.
ja. Ja, du warst eigentlich da. Ja, also es gibt da ja schon diverse und viele, viele Superkräfte, wo man auf Anhieb sagt, hey, ja, das ist geil. Und ich glaube, sich kleiner machen, so groß wie eine Ameise, gehört da jetzt erstmal primär nicht dazu. Aber mal gucken, was sie draus machen. Also.
Hallo, klein machen ist total geil.
Ja, dann kommt irgendwie so ein Piepmatz und frisst dich weg. Ja, toll.
Ja, und dann macht es sich halt wieder größer und sprengt den Piepmatz von innen.
Das sieht dann sicher eklig aus.
Ja, der kann ja noch viel mehr als sich nur kleiner
Ach
machen. Der
so.
kann ja auch doch noch irgendwie. Werden wir alle in dem Film sehen. Aber ist interessant. Also es ist auch ein
Kann der
sehr.
auch das X-fache seines Körpergewichts dann tragen wie eine Ameise?
Das werden wir alles im Film erfahren.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ist auf jeden Fall einer der Superhelden, die halt nicht so
Komm,
offensichtlich
jetzt spann
sind.
uns nicht auf die Folter. Du kennst doch die ganzen Comic-Vorlagen.
Die
Du
nicht.
bist doch unser Comic-Pro.
Die nicht.
Okay.
Okay, gehen wir zum nächsten Trailer.
Ja, genau, Jupiter Ascending.
Genau. Der nächste Wachowski-Geschwisterfilm.
Geschwister.
Nach Cloud Atlas.
Ja, von dem Film habe ich noch bis jetzt überhaupt nichts mitgekriegt. Seid ihr
Der
soweit?
jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme in der nächsten Woche rauskommt.
Genau. 3, 2, 1, 0.
Wieder irgendeine große Stadt. Okay.
Selena Gomez.
Also irgendwie scheint das gerade aktuell Mode zu sein, in Trailers immer irgendwelche Voice-over-Erzähler zu haben, die irgendwie was getragen erzählen über irgendjemanden oder wie die Welt ist oder so.
Guckst du denselben Trailer? Weil momentan sind ja jetzt einfach bloß die Voice-Overs von den
Aber
Schauspielern
am Anfang
irgendwie.
war es einfach.
Ja, gut, aber das gibt's ja schon immer. In a World. Und solche Geschichten, ne?
Ja, Sean Bean nach Game of Thrones wahrscheinlich seine erste große Rolle, oder?
Was denkt ihr, wie lange wird er durchhalten?
Also sieht er schon als einer der Hauptcharaktere aus, also.
Gut, ich meine, das hat bei Dings bei Herr der Ringe eigentlich wirklich gestört.
Ja.
Der stirbt ja. Wobei in Dings in Silent Hill hat er überlebt, ne?
Kann sein. Aber ich finde auch dieses Raumschiff-Design sehr organisch. Also ich finde das sehr schick.
Ja, die Bilder sehen schon geil aus, die sie
Ja.
hier zeichnen.
Aber es
Eben,
sind halt typisch Wachowski.
obwohl
Typisch.
ich wirklich nicht wirklich weiß, was ich aus dem Film machen soll, weil was will der mir erzählen?
Kann ich gleich sagen, was sie dir erzählen will?
Ja, ist schon ziemlich, ziemlich Wachowski-typisch von den Bildern her.
Also so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy. Bisschen mit Star Wars gemischt.
Ja, schon ein bisschen.
Ja. Wahrscheinlich wird
Ja.
das nicht der einzige Film sein, der dieses Jahr auf den Star Wars-Zug
Hype
aufspringt.
Train. Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Film, den ich unbedingt im Kino gesehen haben muss, aber mal so irgendwie mal auf Blu-ray oder so kann man sich den sich angucken. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der kurzweilig ist.
Okay, also in diesem Film soll es darum gehen, dass es neben der Erde ein riesiges und bevölkertes Universum gibt, aber die Erde halt darüber nicht informiert wurde. und die Erde auch wie bei durch Inhalte, an, im Anhalter durch die Galaxie seine Auftragsarbeit ist, also dass die Erde vor mehreren hunderttausend Jahren quasi belebt wurde von einer Firma und jetzt der Erbe dieser Firma irgendwie quasi die Erde abernten möchte aus Profit, aber dieses Mädchen irgendwie die eigentliche Herrscherin über die Erde ist und die einen sie versuchen umzubringen und die anderen zu beschützen. Das ist so die Prämisse des Films.
Ja, so das mit der Erde hier und Aliens außenrum und Erde hat es aber noch nicht mitgekriegt. Warte mal, da war doch auch neulich noch so ein Film, ne? Also ja, das gibt's ja schon ein paar Mal.
Ja, also wirklich neu ist die Thematik nicht, aber es ist halt die Wachowskis und die machen das halt sehr bildgewaltig. Und man merkt auch, sie wollen keine kleinen Brötchen mehr backen. Also nach Cloud Atlas gehen sie jetzt nicht mehr auf die kleinen Dinge, sondern machen es halt nur noch epic.
Ja gut, ich meine, das hat ja Matrix auch schon relativ gut funktioniert.
Genau. Also bin ich sehr gespannt drauf. Es schwankt bei mir immer so zwischen Zustimmung und Ablehnung. Also manchmal finde ich das ziemlich scheiße, aber mittlerweile bin ich auch schon wieder etwas gespannt auf diesen Film. Wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, im Kino zu schauen, aber wird garantiert, wenn er auf DVD irgendwo landet, bei mir über den Bildschirm flimmern.
Ja, ja, wie gesagt, also.
Ja, dann machen wir jetzt mit dem dritten Trailer weiter. Das ist der neue Fantastic Four Trailer. Und ich habe gehört, der Erik freut sich schon ganz doll auf diesen Film. Gell, Erik?
Ja.
Also, fand es auch schon den ersten Fantastic Four ganz toll. Das ist einer deiner Lieblingsfilme.
Also den ersten fand ich ja noch okay, aber den Silver Surfer fand ich total bescheuert.
Ja, Silver Surfer ist halt als Figur auch irgendwie ein bisschen strange. Ja, weiß ich nicht.
Also die Fantastic Four Filme waren etwas seltsam. Aber sie haben, man muss ihnen zugute halten, sie haben dieses ganze Kinofilm, Comic-Adaptions-Kinofilms-Genre gestartet mit X-Men zusammen.
Nee. Spider-Man?
Ja, aber Fantastic Four haben da auch ihren Teil zu beigetragen. Die waren
ja sicher. Ja, aber ich glaube, Spider-Man war dann doch schon noch eine Ecke eher gewesen, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, wann war Spider-Man?
Der erste Spider-Man-Film.
Weil X-Men war 2000. Das darfst du nicht vergessen, schon 15 Jahre her.
Die Frage wäre jetzt für mich, warum dieser Fantastic Four-Film gemacht wird. Weil das ist für mich gerade noch so ein bisschen die Befürchtung, dass das wieder bloß so ein Lizenzverlängerungsfilm wird.
Ja, sicher wird es ein Lizenzverlängerungsfilm, aber wahrscheinlich...
Wie auch die letzten Spider-Männer waren.
Ja, aber sei mal nicht so pessimistisch. Der Trailer sieht sehr vielversprechend aus.
Hast du mal letztens auf unsere Titel geguckt?
Ja, ich dachte, deswegen sind wir hier.
Ja, aber das ist doch gerade der Witz, dass wir eben nicht kulturpessimistisch sind.
Naja.
Also, schauen wir uns den Trailer an. Seid ihr bereit?
Mhm. Moment, jetzt.
3, 2, 1, go!
Ich meine, es wird auf Garantie wieder eine Cameo geben.
Ich bin ja immer noch der Meinung, Marvel sollte versuchen, alle seine Lizenzen von Filmen wieder zurückzuholen.
Glaubst du, das tun die nicht? Natürlich versuchen sie das, aber es wird halt niemand hergeben. Jetzt noch nicht. Weil es natürlich ein Comicbuch...
Oh, schon wieder ein Auto, das durch ein Feld fährt.
Ja, aber es ist ein ganz anderes Feeling als der Original X... als der Original...
Fantastic Four.
Fantastic Four Film.
Und ein Aufsprecher, ne?
Ja.
Ich meinte bloß mit dem Auto, weil das hatten wir ja schon vorhin in dem ersten Trailer.
Naja.
Und in Interstellar hatten wir es auch.
Und in Jumper.
Naja, das...
Nicht in Looper.
Und in Star Trek.
Ja.
Nach dem Reboot. Wobei ich ja natürlich schon sagen muss, dass Jessica Alba als Miss Fantastic ja schon ziemlich heiß war.
Aber hast du gerade The Thing gesehen?
Mhm. Sieht auf jeden Fall weniger lächerlich aus.
Ja.
Und ich hoffe, Human Torch ist nicht wieder so ein alberner Humble Bruno.
Nee, Human Torch hat jetzt eine andere Berufung. Der hat das Lager, der hat da... Der ist jetzt schon besetzt.
Oh Könnte schon durchaus. Also es sieht auf jeden Fall eine ganze Ecke düsterer aus als die ersten Fantastic Four Filme.
Und er heißt ja auch offiziell Fantastic mit einem 4 statt dem ersten A.
Ja, gut, okay.
Also Lead Speak ist da auch noch drin. Aber ja, also mir gefällt der Trailer schon mal besser als alles, was ich bisher von den Fantastic Four Filmen gesehen habe.
Ja, und ich finde auch das neue Fantastic Four Logo hübscher.
Ja, und auch gerade bei dem Thing, also das erste Thing war halt irgendwie so ein Plastikteil. Und das halt, sieht man halt schon richtig, das ist halt wirklich ein Gesteinsmensch.
Ja. Ja, könnte interessant sein. Wie gesagt, also wirkt auf jeden Fall eine ganze Ecke düsterer. Was vielleicht auch dran liegt, dass einfach diese ganzen Comic-Verfilmungen generell düsterer werden. Und ja, muss man mal gucken. Weil das andere war ja schon so ein bisschen mehr so Plastik und irgendwie, ja, es sind ja Comic-Verfilmungen, also das heißt, es muss ja alles für Kinder sein und so. Ja. Und ich meine, da sind wir ja in den letzten Jahren schon ordentlich rausgewachsen.
Ja, das wundert mich aber immer noch so ein bisschen, wo da der Bruch war, wo das von, ja, lustigen
Kinder-Comic-Verfilmungen
zu düster.
Batman oder hier, wie hieß der von DC, Watchmen.
Ja,
der ja sehr, sehr gut gerade mit der Mischung aus Happy Plastic und düster gespielt hat.
Aber ich glaube, nach Batman hat es trotzdem noch eine Weile gedauert, dass da alle so geworden sind. Weil ich glaube, nach Batman kamen auch noch ein paar von den Lustig-Klasse-Filmen raus. Nach den Nolan-Batmans.
Ja, schon, aber ich meine, guck dir mal die vorhergehenden Batman-Filme an. Also selbst die Burton-Filme waren ja irgendwie relativ strange und alles, was danach dann kam.
Wollen wir nicht drüber reden.
Da wollen wir nicht drüber reden, genau. Die waren ja nur ganz schlimm. Und ja, also da hat dieses Comic-Verfilmungsgenre hat da schon irgendwie in den letzten Jahren ein.
Und schau dir mal Gotham an, das ist ja super düster.
Ja. Und wahrscheinlich gibt's da einfach so diese zwei verschiedenen Standfüße, die die heutigen Comic-Verfilmungen prägen. Und das eine ist halt der Spider-Man und Fantastic Four, was du gesagt hattest, und halt dann die Düsterkeit von Batman.
Wobei, bei Spider-Man gab es ja dann auch, glaube ich, irgendwann mal so den Bruch, wo der dann doch düsterer geworden ist. Ich habe die letzten gar nicht mehr gesehen gehabt, haben mich jetzt nicht wirklich interessiert. Aber
ja, aber das war halt so ungewollt lächerlich düster. Der dritte Spider-Man-Film, wo dann,
Welchen Film meinst du?
Ja, also, wir sehen.
Es gibt Spider-Man 1 und Spider-Man 2.
Ja, Spider-Man. Ja, ist gut. Also, der wurde halt jetzt schon vorfällig, glaube ich, der Fantastic Four. Der war erst für den Winter angekündigt. Und dass jetzt halt so zum Sommer-Blockbuster wurde, wahrscheinlich haben sie jetzt versucht, alles aus Star Wars rauszunehmen. Was da lustig ist, wisst ihr, welcher Film gegen Star Wars anläuft? Der neue Film von Amy Poehler und Tina Fey.
Okay, was dann wahrscheinlich ein komplett anderes Genre ist.
Ja, aber ich finde es schon sehr lustig, dass gerade die sich das trauen, was schon ein schönes Statement ist.
Aber das ist auch, denke ich, eine ganz oder eine komplett andere Zielgruppe, weil ich meine, das ist
ja
hier natürlich ganz klar Comic-Nerd und das ist halt einfach mal eine ziemlich große Schnittmenge mit den Leuten, die garantiert auch dann Star Wars im Kino sehen wollen.
Ja, aber gerade Tina Fey durch 30 Rock und jetzt Amy Poehler durch Parks and Recreation haben sich auch, sage ich mal, bei den Serien-Junkies, die ja auch häufig Nerds sind, ein Standbein gesetzt. Also es ist jetzt nicht nur die Frauen ab 40, die sich diesen Film anschauen werden. Ja, dann...
Ja, übrigens um das mal gerade zu ziehen, deine Behauptung von vorn, Spider-Man, der erste, kam 2002 raus und Fantastic Four, der erste, der kam 2005.
Ich habe auch nicht behauptet, dass sie das begründet haben, aber das sind so eine der Urgesteine der Comicbuchadaption.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch eine von den sehr, sehr, schon sehr, sehr extrem langlaufenden Serien also bei Marvel.
Natürlich,
ne?
Natürlich, bevor mich da jemand an die Wand nagelt, natürlich gab es schon immer Comicbuch-Adaptionen. Aber so, was wir jetzt gerade haben an Marvel Cinematic Universe, da haben der erste Fantastic Four-Film auch seinen Anteil dran geleistet.
Ich guck gerade mal so ein bisschen rum. X-Men waren tatsächlich noch ein Stück zeitiger. Die waren wirklich 2000, der erste X-Men-Film.
Ja, sag, hab ich doch gesagt.
Ich dachte, du bezogst dich auf, aber ist egal.
Ich habe auch gesagt, dass der erste X-Men-Film 2000 rauskam.
Ah, okay. Dann will ich mal nichts gesagt haben.
Ja. Genau. Und damit begründen wir jetzt unsere Folge für diese Woche, für diese 2 Wochen. Wieder sehr filmlastig. Oh Wunder, oh Wunder. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Wie immer könnt ihr uns flattern, Kommentare hinterlassen, bei Auphonic Stunden spenden und sonstige Möglichkeiten zu uns unterstützen. Vielleicht könnt ihr auch noch bei iTunes vorbeischauen und dort ein paar Sternchen und Reviews zurücklassen. Und sonst freuen wir uns auch immer über jedes Lebenszeichen unserer Hörer.
Ja.
Möchtet ihr noch was sagen?
Kann man eigentlich nichts hinzufügen.
Genau. Also dann wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Mittag oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Oh. Ciao.
Tschüss. Bis dann.